Max.
Jascha.
Wir starten auch in dieser Folge wieder mit einem kleinen Trivia-Fact für dich.
Ich bin gespannt, womit du mich heute erleuchtest.
Ja, wir gehen heute storytechnisch ja in das viktorianische Zeitalter, so viel sei schon gesagt. Ich meine nicht, dass unsere HörerInnen nicht am Titel der Folge schon wüssten, um welches Spiel es geht. Ich versuche es spannend zu halten. Und meine Frage an dich, Max, ist, was denkst du, wie viele Menschen waren in der viktorianischen Zeit im Knast? Man kennt ja so aus allen möglichen Gaslight-Filmen und vielleicht auch aus der Literatur, das viktorianische Zeitalter war ein ganz schön raues Pflaster, wenn man nicht gerade in die richtige Familie geboren worden war. Und ich dachte mir, du kannst mal einschätzen, entweder in absoluter Zahl oder in Prozent, was denkst du, wie viele Briten saßen denn im Gefängnis?
Also ich würde einfach mal aufgrund der Zeit schätzen, weil du ja auch damals für gefühlt jeden Kokolores eingefahren bist. Nee, umsonst waren die Gefängnisse zur damaligen Zeit ja auch sicherlich relativ gut gefüllt. ich würde mal vorsichtig schätzen, so 30% locker.
30%?
Ja, ich bin da sehr, sehr kriminellenfreundlich sozusagen.
Also Moment, also 30% aller Briten waren im Gefängnis, ist dein Tipp.
Meinst du dauerhaft oder schon mal gewesen?
Achso, nee, ich meinte zu der Zeit, also sagen wir mal 1890.
Also du meintest quasi die in derzeit in Haft befindliche Zahl.
Ja, also wenn du ein durchschnittliches Jahr im viktorianischen Zeitalter um die Jahrhundertwende rum.
Okay, dann muss ich mich noch ein bisschen korrigieren. Dann würde ich sagen, irgendwas so zwischen 5% und 10% maximal.
Okay, ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Aber okay, die Frage war vielleicht ein bisschen missverständlich gestellt. Ich habe genauso gedacht wie du. Ich dachte mir, meine Fresse, das muss ja eine harte Zeit gewesen sein. Da waren bestimmt viele Leute eingebuchtet. Aber tatsächlich ist es ganz im Gegenteil. Ich habe ein bisschen Fakten recherchiert. Und zwar gab es in den 1890ern insgesamt etwa 38 Millionen Briten. Von diesen 38 Millionen Menschen saßen ungefähr gerade mal 20.000 Menschen im Gefängnis in einem Jahr. Und das entspricht einem Anteil von 0,05%.
Unter 1%, nicht schlecht.
Genau. Und da habe ich mir gedacht, wie kann das denn sein? Das deckt sich ja mal so gar nicht mit dem gefährlichen Halbwissen, was ich über die Ära hatte. Habe mich ein bisschen tiefer reingefuchst und da gibt es natürlich ein paar Historiker, die sich mit Kriminologie beschäftigen und die haben mich aufgeklärt. Denn es gab zwar in der Zeit eine krasse Kriminalität und Armut, allerdings wurde nur ein Bruchteil der Verbrechen aufgeklärt zu der Zeit. Also man kann davon ausgehen, dass da bis zu das 100-fache mehr an Verbrechen begangen wurde, im Verhältnis zu dem, was tatsächlich dann auch mit einem Gerichtsverfahren ordentlich im Gefängnis geendet ist. Also
möchtest du mir damit eigentlich sagen, wenn wir eine vernünftige Polizeiarbeitsleistung da gehabt hätten, dann wäre ich mit meinen 30% sogar noch drunter gewesen, gefühlt.
Bei 30% weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall wären es mehr gewesen. Ja, fand ich ganz krass. Und übrigens ein ganz witziger Funfact, bei uns in Deutschland heute sind es auch ziemlich genau 0,05% der Menschen. Wir haben 83 Millionen Einwohner, aktuell sind etwa 45.000 Menschen im Gefängnis in Deutschland, also etwa so viele wie im viktorianischen England.
Zufall? Ich glaube nicht. Das ist ein Fall fürs Galileo Mystery Team.
Ich glaube auch. Ein kleiner Funfact nebenbei, was meinst du, wer ist Spitzenreiter auf der Welt, was Gefängnisinsassen angeht?
Ich würde alleine flächentechnisch und aufgrund meines, muss ich dann doch wieder zugeben, vorurteilbehafteten Schubladendenkens an der Stelle, das ist die USA.
Ganz genau. In den USA haben wir nämlich 332 Millionen Einwohner mit 2,1 Millionen Menschen im Gefängnis. Das sind 0,6% der gesamten Bevölkerung und damit das 12-fache von unserem deutschen Verhältnis hier. Ganz schön krasse Zahlen, die man da sieht. Aber einfach nur, um das mal ins Verhältnis zu rücken, falls irgendjemand von euch sich für diese Zahlen interessiert, ganz witzig mal zu sehen, wie wenig sich damals die Leute auch nur drum geschert haben, was, sage ich jetzt mal, in den ärmeren Gegenden von London zum Beispiel so passiert. Es gibt ja nicht umsonst auch diese Erzählung, dass man Jack the Ripper erst so spät versucht hat, überhaupt zu fangen, weil der ja in Whitechapel unterwegs war, wo halt vor allem eine Prostitution, schwere Kriminalität und so, und die Polizei sich entweder gar nicht reingetraut hat oder auch gar kein Interesse dran hatte, da irgendwelche Verbrechen aufzuklären. Das ist ganz schön krass.
Ja, die hatten wahrscheinlich eher so den Gedanken so, ja, wenn sich die Verbrecher jetzt gegenseitig platt machen, da haben wir weniger zu tun, ne? Können wir ein Käffchen mehr trinken.
Okay, das war jetzt ein ziemlich langes Intro und damit aber herzlich willkommen, ihr liederlichen Langfinger.
Vielleicht haben jetzt schon einige rausgefunden, was wir uns heute zu Gemüte führen, aber wenn nicht, verrat's doch nochmal, Jascha, es ist ja schließlich dein Wunschspiel gewesen.
Ja genau, wir sprechen heute über ein ganz, ganz frisches Spielchen mit dem schönen Namen Swindler. Wir werden euch gleich wie immer ausführlich über das Spiel berichten, aber bevor wir zum inhaltlichen Teil kommen, Max, möchte ich mal hier einen, ja, unseren ersten so richtigen Community-Teil mal vorweg schicken, möchte ich sagen. Wir haben nämlich ein wundervolles, ausführliches Feedback bekommen von Peter. Der hat uns geschrieben und hat uns im Hinblick auf unsere Folge zu Familiar Tales eine ganz nette Rückmeldung dagelassen. Und war auch ein Punkt dabei, der mir tatsächlich schon im Schnitt auch selbst aufgefallen ist in der Nachbearbeitung. So viel Ehrlichkeit muss sein. Mhm. Der liebe Peter hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass in unserer finalen Bewertung bei Familiar Tales ganz schön viele Wenns und Abers drin stecken. Du erinnerst dich, Max, du hattest was gesagt über den eventuellen Zombicide-Effekt, dass manche Spielercharaktere so durch die Decke gehen können, was ihre Erfahrungen angeht, und andere auf der Strecke bleiben. Ich habe wahnsinnig spekuliert, wie sich wohl die Story entwickelt, wenn es gerade mit so einem Legacy-Effekt über Jahrzehnte hinweg vermeintlich gehen soll. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, gerade jetzt, als dieser Hinweis so kam, da hat Peter schon recht, wir sind da vielleicht ein bisschen voreilig gewesen, da wir ja selber erst eine Mission gespielt haben. Insofern, der Fairness halber hier der Nachtrag, wir werden unser Urteil über das Spiel nochmal aktualisieren und nachliefern, wenn wir dazu gekommen sind, das Spiel ein bisschen ausführlicher zu spielen. Denn vielleicht ist da ja noch Luft nach unten oder auch nach oben, je nachdem, ob unsere Vermutungen oder Hoffnungen da jetzt enttäuscht werden oder sich bestätigen.
Ja, wer weiß, was für famose Familias wir da werden. Ne? Vielleicht erhöhen wir beide unsere Bewertung auf die sagenumwobene, noch nie gehörte, aber Straßengerüchten bekannte 10. Wer weiß das schon?
Oha, ja, das wäre natürlich ein Kracher, ne? Also wenn das am Ende dann doch noch so überzeugen sollte. Also an der Stelle, Peter, wenn du uns zuhörst, ganz vielen lieben Dank für das tolle Feedback. Es sei auch nicht unerwähnt an der Stelle, wir supporten da natürlich super gerne. Der Peter hostet nämlich auch selber zwei Podcasts. Einmal den schönen Podcast mit dem Namen 256 Partien später. Da habe ich schon mal reingehört. Da hat er, glaube ich, immer einen Gast da, mit dem über ein bestimmtes Spiel gesprochen wird, so ähnlich wie bei uns. Und der zweite Podcast hat den schönen Namen Einzelspiel. Das ist auch sehr interessant, wie ich finde. Da geht es nämlich um Solo-Pen-and-Paper-Systeme. Finde ich super spannend. Ich bin bisher nur dazu gekommen, bei einem davon reinzuhören. Aber es stehen beide bei mir auf dem Plan. Hört da auch gerne mal rein. Na, ihr kennt ja unser Credo. Es kann nicht genug Brettspiele-Podcasts geben.
Ja, definitiv. Ich muss Asche auf mein Haupt streuen. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, bei dir reinzuhören, Peter, da draußen. Aber das steht mit auf meiner To-Listen-Liste für die nächste längere Autofahrt-Mal-Session ist das definitiv mit auf der Agenda, dass ich auch mal bei dir mit reinschnuppe und danke dafür, dass du bei uns so eifrig mithörst und auch danke für das Feedback, wie gesagt, es ist mir dann auch, als ich das bei dir gelesen habe, so gedämmert und gedacht so, ja, da hat er irgendwo nicht ganz Unrecht, schwierig.
Das stimmt. Also dann an der Stelle danke an alle, die uns überhaupt Feedback schicken. Okay, dann lass uns doch mal direkt reinspringen. Wir hatten schon gesagt, wir sprechen über Swindler. Das ist dieses Jahr ganz frisch bei Pegasus erschienen. Und ihr könnt es heute für einen, wie ich finde, echt fairen Preis von rund 30 Euro kaufen.
Konntet ihr vor kurzem auch in euren Local Gaming Flagship Stores, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, konntet ihr das im Rahmen der Pegasus Winterspieltage entsprechend probespielen, je nachdem, ob euer Local Gaming Store sowas angeboten hat. Bei uns hier in Bremen war es glücklicherweise der Fall. Also da sind wahrscheinlich viele neue Swindler unter uns aufgetaucht.
Sehr schön gesagt.
Aber ja, nichtsdestotrotz springen wir gleich, würde ich sagen, ins Thema und schnüren die Beutel und schärfen die Messer, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber zum Vorgeplänkel gerade noch, wir haben das Spiel auf der Spiel entdeckt, auf der Messe. War eine ganz witzige Story. Wir sind natürlich mal wieder total der Optik und dem Design zum Opfer gefallen, fanden das da super interessant aus. Konnten leider selbst nicht Probe spielen, was ja auf der Spiel meistens ein gutes Zeichen ist. Ne? Die Tische waren alle besetzt. Und die Leute hatten da einen so extrem Spaß mit diesem Spiel, dass wir das quasi ohne Probe zu spielen gekauft haben, mehr oder weniger blind, nach so einem Blick in die Anleitung einmal zumindest kurz. Und okay, so viel sei vorweggenommen. Ich für meinen Teil wurde nicht enttäuscht. Wir werden sehen, ob wir da wieder harmonisch einer Meinung sind. Aber ich glaube, Max wird dieses Mal ein bisschen was anderes zu sagen haben als ich.
Da teasert er jetzt schon an und ja, ich glaube, da werden wir leicht konträre Meinungen zu kriegen.
Wird unsere Freundschaft das überleben? Ihr werdet es herausfinden.
Ich glaube schon, vielleicht, je nachdem, was deine Meinung dazu ist. Ja, zum Thema Swindler. Titel haben wir jetzt schon oft genug genannt. Ist von Matthias Kramer oder Matthias Kramer. Da bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher, ob sich das wie bei uns klassisch Deutsch ausspricht oder ob wir da die englische Aussprache haben.
Ich gehe sehr stark von der deutschen Aussprache aus. Und warum, da kann ich gleich ein bisschen noch was zu sagen.
Sehr gut, siehst du. Dann reiche ich den Staffelstab da an Jascha einfach weiter, unseren Ausspracheguru. Und springen direkt mal zu dem Artist oder dem Artist, der diese wunderschönen Artworks, die dich ja auch scheinbar oder euch beide abgeholt haben, designt hat. Das ist nämlich Lisa Forsch und die hat auch eine coole Internetseite, die packen wir euch in die Shownotes. Ich packe euch die unter den Instagram-Post, sodass ihr da mal einen Besuch abstatten könnt. Denn wenn ihr dieses Swindler-Artwork cool findet, dann werdet ihr auf der Seite mit vielen, vielen anderen coolen Artworks zu anderen Games, wo sie gerade mit dran werkelt oder auch einfach nur eine Zeichnung, weil man Bock drauf hatte, sehr, sehr belohnt. Also das lohnt sich einen Blick definitiv drauf. Instagram konnte ich dazu leider nicht finden. Wenn ihr wisst, ob sie ein Instagram hat, wenn ja, wie, schreibt es mir doch gerne oder schreibt es uns doch gerne irgendwie, dass wir sie natürlich auch noch mit unter der Folge hier verlinken können, dass da auch, ihr auch dahin den Weg finden könnt.
Ja, ich habe mir auch die Website angeschaut und ich muss sagen, das ist echt ein unverwechselbarer Stil. Also man erkennt das wirklich sofort wieder.
Muss ich auch wirklich sagen und es gibt auch Eindrücke in ihr Skizzenbuch und sowas. Natürlich ein Portfolio, wie sich das für Kunstschaffende gehört, dass man da sich als potenzieller Auftraggeber auch einen Überblick verschaffen kann, was man da so kriegt. Also von daher, schaut einfach mal rein, ihr werdet nicht enttäuscht, sage ich euch ganz knallhart. Released wurde das erst in diesem Jahr, ne, das haben wir schon mitgekriegt, dass ihr euch das zum Beispiel auf der Spiel gesichert habt. Ihr kriegt es mittlerweile auch in euren Local Gaming Stores ganz normal und den Preis hat Jascha ja auch schon genannt, zwischen 27 und 30 Euro, je nachdem wo ihr es dann kauft, ob wie gesagt vor Ort oder im Internet, bewegt ihr euch so ungefähr in der Preisspanne. Ich habe auch Angebote für 25 gesehen. Published wurde das Ganze bei Edition Spielwiese und halt vertrieben in Deutschland von Pegasus. Ne? Ist uns ja ein Begriff, das große geflügelte Pony. Das war, wenn ich mich nicht irre, auf der Spiel auch am Pegasus-Spielestand, richtig? Weil ich habe es nämlich nicht gesehen, gebe ich offen zu.
Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich meine, dass der Stand ein bisschen weiter abseits war. Ich glaube nicht, dass das bei Pegasus war direkt.
Okay, also war es vielleicht an den Edition Spielwiese eigenen Stand oder so. Das, wie gesagt, den Publisher habe ich halt leider nicht gesehen.
Ja, ich glaube ja.
An Swindler bin ich dabei auch vorbeigelaufen.
Kann ja auch sein, dass es an beiden Ständen ausgestellt wurde, aber ich erinnere mich, dass das relativ klein und schmal war, wo wir es uns angeschaut haben.
Okay.
Okay, es ist auf der Spiel natürlich überall schmal, aber
besonders, wenn die mit den Trolleys da sind. Aber wir können darüber einen neuen Hashtag generieren, Hashtag Trolley Rage.
Ich frage mich gerade, ob es auf der Spiel auch eine Security gab. Ich habe Notärzte gesehen, aber keine Security, glaube ich.
Das wirst du dann rausfinden, wenn du Trolley Rage machen möchtest.
Ja, spätestens dann gibt es eine. 2023.
Spätestens dann findest du auf jeden Fall raus, ob es sie schon vorher gab. Wenn du niedergerungen wirst. Aber ja, es gab eine Security. Das waren die Herrschaften, die immer die Maske unter der Nase getragen haben oder am Eingang standen. Und dich darauf hingewiesen haben, dass du deine Maske bitte richtig aufsetzen sollst. Genau die waren das.
Ach so, okay. Ja, stimmt, okay, am Eingang erinnere ich mich. Aber auf dem Gelände dann habe ich bewusst zumindest die nicht mehr so wahrgenommen. Aber okay.
Liefen ab und an mal rum, aber jetzt nicht wirklich viel. Also mir sind die Hygieneguides damals positiv aufgefallen, die wirklich dann auch durch die Reihen gegangen sind und jeden darauf hingewiesen haben, bitte setzen Ihre Maske auf, bitte setzen Ihre Maske auf. Ne? Also ja. Das fand ich schon ganz gut, dass da tatsächlich darauf geachtet wurde, dass da zumindest ein paar People rumgelaufen sind, die da auf die Einhaltung geguckt haben.
Ja, das fand ich auch organisatorisch klasse gemacht, dass darauf geachtet wird. Aber die Leute tun mir auch so leid, die da rumlaufen und diesen Satz, was weiß ich, wie oft wiederholen müssen, nur weil irgendwer es nicht rallt.
Du hast ja keinen direkten Kundenkontakt irgendwie in dem Büro, so dass du Leute da hast, die da reinkommen oder so. Aber das geht jedem Menschen so, der Leute darauf hinweisen muss, dass sie die Maske tragen müssen. Ich sehe es bei unseren Kunden, höre ich es regelmäßig bei den Empfangskräften, dass sie dann sagen so, würden Sie bitte eine Maske hier drin aufsetzen? Und das ist, man könnte meinen, wir hätten die Pandemie noch nicht ganz so lange.
Ja, ach, 2 Jahre sind noch nicht genug. Die Leute müssen offensichtlich noch länger.
Der Lerneffekt dauert noch ein bisschen. Das ist der Sicker-Effekt, den wir aus Assassin's Creed kennen.
Ah, okay.
Genau, aber wir schweifen schon wieder ab.
Ja, ein bisschen.
Für den Preis von bis zu 30 Euro kriegt man eine kleine, wie ich finde, schön überschaubare Spielschachtel. Ne, also mir gefällt da die Optik, da kommen wir später aber nochmal ein bisschen genauer zu, wo aber auch einiges an Inhalt drin ist. Ihr kriegt da 42 so Beuteplättchen, so Blipsies, 40 Auftragskarten, also was ihr für Sachen erledigen sollt, da komme ich in die Regel noch ein bisschen detaillierter zu, 27 Komplizen, 4 beidseitig bedruckte Charaktertableaus sind da auch mit bei, also männlich und weiblich auf der einen Seite und auf der anderen. Ansonsten, wie du schon sagtest, ist es eine coole Mechanik, einfach um diesen Geschlechtertausch da zu ermöglichen. Ne? Finde ich halt auch eine ganz nette Geschichte. Und die sehen auch sehr, sehr ähnlich aus in beiden Geschlechtern. Also du erkennst auch wirklich, das sind zwei Charaktere quasi einfach nur gender-switched an der Stelle.
Ja, genau.
Ne, das finde ich ganz nett. Und was ich besonders interessant finde oder cool an dem Spielmaterial finde, sind die reichen Säcke, also die Beutelchen, die du kriegst. Das sind 5 Stück an der Zahl in unterschiedlichen Farben. Warum die so cool sind, da springen wir gleich noch rein, wenn wir in die Regeln wieder kommen. Generell sei noch zu Swindler gesagt, es ist ein kompetitives Push-Your-Luck-Game für 2 bis 4 Spieler. Habt ihr einen Kurzgeduldsfaden? Habt ihr kein Glück oder beides eine Kombination? Lasst dieses Spiel im Regal stehen. Ist nur schon mal so der Disclaimer vorab. Es ist Push-Your-Luck. Es hat minimale strategische Komponenten mit drinne, mit denen ihr das Push-Your-Luck so ein bisschen beeinflussen könnt und könnt natürlich auch gucken, was ist schon aus den Beuteln raus, was kann noch kommen und so weiter. Aber es ist und bleibt ein Push-Your-Luck-Spiel. Habt ihr kein Glück oder steht auf Kriegsfuß mit Push-Your-Luck-Spielen, dann lasst die Finger davon. Aber das war's, denke ich mal, soweit als grob Info und groben Überblick, was Swindler eigentlich genau jetzt ist.
Mhm. Soll ich dann mal mit dem Story-Part weitermachen?
Ich würde dich dumm bitten.
Sehr schön, da sage ich nicht nein. Der wird kurz und knackig. Im Grunde genommen gibt es nämlich bei Swindler gar nicht so richtig Storytelling. Ich hatte eben schon gesagt, dass die Vermutung sehr nahe liegt, dass der Schaffer des Spiels selber auch Deutscher ist. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Swindler, wie ich herausgefunden habe, ein sogenannter Germanismus ist. Ihr kennt alle Anglizismen, über die sich konservative Menschen in Deutschland ja häufiger mal aufregen. Aber das geht halt auch in die andere Richtung. Dass also ein deutsches Wort ins Englische übergeht und da Verwendung findet. Und dieses Wort Swindler gibt es seit Ende des 18. Jahrhunderts im Englischen, findet man seitdem immer häufiger in Literatur, in der Tageszeitung und so weiter und so fort. Und ich finde, allein diese Geschichte des Wortes ist schon ganz spannend in dem Fall, denn wir haben es ja hier mit einem deutschen Spiel zu tun in einem englischen Setting im viktorianischen London. Ich habe mir so gedacht, das wird doch mit dem Teufel zugehen, wenn das keine Absicht ist, dass man da auf die Wortgeschichte da so genau geguckt hat. Ich glaube, da hat jemand...
Ja, 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 das könnte ich mir vorstellen.
Ja, das wäre ein bisschen zu großer Zufall, finde ich. Genau, passend zum Titel, auch das Setting. Ne, wir sind TaschendiebInnen im viktorianischen London. Wir stehen in Konkurrenz zu anderen DiebInnen, also zu den MitspielerInnen am Tisch, und müssen gleichzeitig auch noch auf die Polizei Acht geben, wie es halt zur damaligen Zeit so war. Ne? Wir wollen nicht erwischt werden.
Aber wie wir gelernt haben, ist die Dunkelziffer sehr, sehr hoch. Also so kompliziert ist das mit der Polizei scheinbar nicht.
Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, und das ist es im Grunde genommen schon wirklich an Storytelling. Da gibt es keinen großen Arc oder irgendwas, was jetzt verfolgt wird. Für mich macht es das sogar noch ein bisschen realitätsnah, denn wir haben gerade schon erfahren, was für eine harte Zeit das war. Da ging es halt als armer Schlucker ums nackte Überleben sozusagen. Ne? Also du klaust, damit du nicht irgendwie im schlimmsten Fall verhungerst oder in irgendwelchen Fabrikanlagen eingehst. Ne? Also wir haben keine so klassische Anfang-Ende-Handlung in drei Akten oder so, sondern wir wollen einfach nur unser Geld verdienen, in Anführungsstrichen.
Ja, das Ziel ist ja eigentlich der angesehenste Swindler von London, glaube ich, zu werden, oder? Da gab es doch diesen übergeordneten Satz, dass das, genau, man soll der reichste Swindler Londons werden.
Okay, also wenn du das als einen Teil der Story mit definieren willst, okay, also ne, wir steigen im Ansehen auf, je mehr Aufträge wir erfüllen, das erklärt uns Max gleich bei der Mechanik noch ausführlicher, aber da ist jetzt kein tieferes Interesse hinter, als einfach der dickste Geldsack zu werden, der man sein kann.
Ja, das auf jeden Fall, ne? Denn wie dieser Satz auch so schön im Regelwerk steht, und das finde ich für dieses ganze Spiel auch sehr bezeichnend, mit ehrlicher Arbeit ist noch niemand reich geworden.
Tja. Damals wie heute.
Ja, sad but true. Hoffentlich kriegen wir jetzt keine Copyright-Claims von Metallica.
Dafür hättest du es in der richtigen Melodie singen müssen.
Nein, lassen wir das jetzt mal. Niemand möchte mich singen hören.
James Hetfield, Max ist am Start.
Nee, das möchte ich unseren HörerInnen da draußen nicht antun. Reden reicht, singen tue ich euch mal irgendwann in einer Special-Folge an, die wir vorher mit einem Disclaimer ausstatten und jedem von euch automatisch beim Anhören quasi so eine Verzichtserklärung aufploppt, dass für gesundheitliche Schäden nicht gehaftet wird oder so.
Ja, du, Weihnachten kommt immer näher und ich habe noch nicht Last Christmas gehört, Max.
Oh Gott, nein. Dass wir unsere ZuhörerInnen jetzt schon whammen, das ist, nee, das ist selbst mir zuwider. Und ich bin für jede Schandtat zu haben.
Ich krieg dich schon noch dahin, Max. Ich werd dich jetzt im Laufe der Folge versuchen, so suggestiv zu beeinflussen.
Ah ja, ich werde mal versuchen, darauf zu achten. Ihr da draußen, wenn ihr plötzlich eure Freunde nach dieser Folge whammen wollt, flamet die Ascha.
Okay, wenn wir mit der Story soweit durch sind, Max, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem auch ganz ja, weihnachtlichen Thema über, möchte ich sagen, denn Geschenke auspacken.
Ja, vor allen Dingen geben, Zeit. Nehmen, ne, die anderen geben, ich nehme, das ist immer sehr, sehr weihnachtlich, das finde ich auch.
Ja, da fallen einem auch gleich so ein paar schöne Weihnachtslieder ein, die einen so ein bisschen in Stimmung bringen, so Klassiker, Max.
Ja, ja.
Vielleicht kennst du da ja auch welche, aber ich übergebe jetzt zu dir in den Mechanikteil.
Genau, also wir fangen natürlich damit ganz klassisch an, dass wir uns unseren Charakter wählen. Das hat an der Stelle keinerlei Einfluss aufs Spielgeschehen. Das hat nur einen optischen Einfluss, mit welchen dieser vier Swindler wir uns am meisten identifizieren, beziehungsweise welchen wir am hübschesten finden einfach und sagen, den finde ich cool, den will ich haben. Ne? Und an der Stelle ist es dann einfach unser Charakter. Dann wird, je nachdem, wie man es machen möchte, gibt es die sogenannten Meisterdieb-Fähigkeiten. Weil früh übt sich und wer viel übt, wird auch irgendwann gut in irgendwas. So ist es mit dem Klauen höchstwahrscheinlich auch. Ich spreche da nicht aus Erfahrung, aber das Spiel lehrt uns das. Wir kriegen per Zufallsprinzip oder per Picken, je nachdem, welches System ihr wählt, kriegt ihr eine Meisterdieb-Fähigkeit zugeteilt. Meisterdieb-Fähigkeiten sind an der Stelle Fähigkeiten, die ihr erreicht, sobald ihr eine bestimmte Anzahl an Aufträgen erfüllt habt, also sozusagen euch geübt habt, darin das zu tun, was ihr da tut. Das hängt immer ein bisschen davon ab, mit wie vielen Spielenden ihr da spielt, mit wie vielen anderen Dieben ihr quasi gegeneinander arbeitet, bis ihr die freischaltet. Bei zwei Spielenden sind es zum Beispiel 5 Aufträge, die ihr erfüllen müsst, bevor ihr euch gut genug geübt habt, damit ihr euch Meisterdieb nennen dürft. Und bei 4 Spielenden sind es zum Beispiel 3 erfüllte Aufträge nur, die ihr braucht, um eure Fähigkeit dahingehend freischalten zu können. Da gibt es wirklich viele verschiedene Fähigkeiten von die einen besser, die anderen schlechter, muss man auch einfach ganz knallhart so sagen. Sind solche Sachen bei, dass man einfach sich einen Komplizen nehmen kann, was das ist, sage ich euch gleich noch. Oder dass man einen Siegpunkt mehr für bestimmte Sachen bekommt. Also das Ansehen, was Jascha angesprochen hat, wird hier auch wieder über Siegpunkte dargestellt. Das ist aber so das Gros, was diese Meisterfähigkeiten dann auch können. Ne? Sie sind alle.
Man muss an der Stelle können wir vielleicht schon vorwegnehmen, Max, das war so ein bisschen der größte Kritikpunkt, den wir bei unseren Runden bisher hatten, ne? Dass diese Fähigkeiten halt sehr unterschiedlich nützlich sind, beziehungsweise uns so vorkamen.
Sie sind nicht gebalanced, Das ist das Problem. Genau. Kritik an Edition Spielwiese da draußen. Es hat scheinbar sich niemand Gedanken gemacht, eine Balancing-Geschichte vorzunehmen.
Tja, oder es ist einfach im Testing nicht so durchgekommen wie bei uns. Aber es ist, streng genommen ist das ja was für die Bewertung am Ende. Aber ich wollte es einfach mal hier schon mal gedroppt haben, dass diese Meisterdieb-Karten, die können schon einiges entscheiden im Spiel, finde ich.
Ja, wenn du die richtigen hast, auf jeden Fall. Dann kann es richtig hässlich oder halt auch richtig gut werden. Je nachdem, auf welcher Seite der Meisterfähigkeit man sitzt. Ja, eine klassische Runde fängt mit der Startperson an. Jetzt muss ich tatsächlich selber mal überlegen. Ich glaube, es ist eins der wenigen Spiele, die jetzt neuerdings keine Regelung für die Startperson haben, oder? Bin ich da gerade schief gewickelt?
Ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander mit unter Mordverdacht. Da hieß es, glaube ich, die Person, die zuletzt einen Krimi gelesen hat, fängt an.
Genau, da bin ich auch der Meinung, dass es unter Mordverdacht war, was wir mitgespielt haben auch. Wer von euch am zwielichtigsten lachen kann, beginnt das Spiel und erhält den Startmarker. Ist natürlich auch eine schöne Regel. Ein zwielichtiges Lachen kriegt man immer ganz gut hin.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat dein wahnsinniges Goblin-Gekicher dann bei uns die Runde gemacht und du durftest anfangen.
Kobold, wenn ich bitten darf. Kobold.
Okay.
Das Lachen war danach aber auch sehr schnell wieder vorbei. Ja, beginnt mit der Person, die am fiesesten und gaunerischsten lachen kann, beginnt dann ein Spielzug und geht im Uhrzeigersinn. Seid ihr am Spielzug, könnt ihr folgendes Prinzip machen. Es liegen immer eine gewisse Anzahl an Aufträgen aus. Insgesamt 4 Stück sind es. Diese Aufträge sind bei einem Hehler, wenn ihr so wollt. Also sind Aufträge, die in der Unterwelt ausgegeben werden, so sozusagen, um nochmal so eine kleine Bresche in die Metaphern-Ecke wieder zu schlagen. Da möchten bestimmte Auftraggeber bestimmte Dinge von euch haben. Sei es Schmuckstücke, sei es Schlüssel, teure Flakons, was auch immer, so eine Brosche. Das steht ja immer mit drauf, was da grundsätzlich vom Auftraggebenden gefordert wird. Und die könnt ihr dann natürlich reservieren, nennt sich das. Dafür habt ihr so Blipsis. Da legt ihr euch drauf fest, ich möchte diesen Auftrag jetzt erfüllen. Ich reiße ihn mir sozusagen vom Auftragsbrett nicht direkt runterreißen, weil es können auch noch andere Spieler den machen. Aber ihr legt euch darauf fest, dass ich den und den Auftrag machen möchte. Ihr könnt bis zu 3 wählen. Wichtiger Faktor an der ganzen Geschichte ist A, das Aufträge reservieren ist freiwillig. Können wir, denke ich mal, im Taktik-Talk sonst nochmal darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, Jascha, weil es eine freiwillige Aktion ist. Es sei aber dazu gesagt, ihr dürft nur Aufträge erfüllen, also für diese Aufträge auch Siegpunkte kriegen, die ihr vorab reserviert habt. Wenn ihr also beim auftraggebenden Hehler, sag ich mal, nicht angemerkt habt, ich bringe dir heute Nacht 3 silberne Ringe, dann wird der euch auch nicht nachts 3 silberne Ringe abnehmen, wenn ihr sie zufällig dabei habt. Na, also wir haben nicht das klassische Rollenspielgenre, bring mir bitte 8 Kohle. Oh, ich habe zufällig 8 Kohle in der Tasche. Oh, das ist ja toll.
Ja, genau. Na,
das funktioniert hier an der Stelle nicht. Man muss schon explizit vorher sagen, ich bringe dir das heute Abend rum. Ne? Kann man sich so ein bisschen so metaphernmäßig vorstellen, dass dann auch Übergabepunkte vereinbart werden. Ne? Weil wenn du mit so einem Sack gestohlenem Zeug bei dem reinstiefelst, dann steht wahrscheinlich auch relativ zeitnah Scotland Yard hinter dir in der Tür, wenn es schlecht läuft. Das möchte man ja vermeiden.
Ich finde sehr schön, dass du auch genau dieses Bild im Kopf hast. War bei mir nämlich genau das Gleiche. Kleiner Zusatz, das wäre schon die erste von den Meisterdieb-Fertigkeiten. Ne? Also wenn ihr die entsprechende Meisterdieb-Fertigkeit habt und genügend Aufträge erfüllt habt, dann könnt ihr irgendwann auch Aufträge erfüllen, die ihr nicht angenommen habt. Also ohne Reservierung im Grunde genommen. Und das kann ein ziemlicher Vorteil sein.
Das ist, würde ich sagen, auch eine von denen, die im Zweifel im Balancing ziemlich nach hinten rausfällt. Aber da kommen wir, wie du schon sagtest, im bewertenden Teil einfach zu. Und bezüglich der Aussage, dass du dasselbe Bild im Kopf hast, das wundert mich jetzt so absolut überhaupt nicht. Und jeder unserer HörerInnen da draußen, der uns länger als 2 Folgen hört, den wird das auch nicht mehr wundern.
Okay, bei genauerem weil drüber nachdenken. Weil
Metaphern wirklich relativ häufig mit einem Gedankenbild irgendwie unterwegs.
Okay, wir spielen schon einfach viel zu lange miteinander Brettspiele, Max.
Ja, das stimmt. Aber kann auch gerne so weitergehen. Nachdem wir uns da einen Auftrag reserviert haben oder halt eben auch nicht, da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt, das kann man machen, wie man meint. müssen wir auch irgendwie an die Waren kommen, die wir da dem Hehler feilgeboten haben. Die können wir nicht im nächsten Tante-Emma-Laden um die Ecke kaufen, das wird schwierig. Außerdem wären wir keine guten Swindler, wenn wir die Sachen irgendwie auf ehrliche Art und Weise erstehen würden. Also gehen wir bei und bestehlen die reichen Säcke Londons. Und hier finde ich einfach das Wortspiel so unglaublich toll, dass du wirklich reiche Säcke hast. Es gibt diese fünf Säcke, die ich im Spielinhalt schon besprochen habe, in fünf verschiedenen Farben. Wir haben als Spielende eine Inhaltstabelle, was in diesen Säcken drinne ist, entsprechend. Also das ist so die Komponente, die die Skatspielende da draußen vielleicht angehen wird, weil wir in dem Moment Lootplättchen zählen können, Beuteplättchen zählen können, wenn wir es wo wollen. Also man kann sich immer die Chance ausrechnen, wie groß ist die Chance, dass ich da jetzt noch das rausziehe, was ich haben will.
Ist nochmal ein kleiner netter Hinweis darauf, dass das tatsächlich ein deutsches Spiel ist, ne? Weil das wäre schon wieder ein Zufall, wenn das reiche Säcke bestehlen und du stiehlst wirklich aus Säcken. Gibt es das im Englischen auch? Gibt es da so ein Sprichwort? Ich überlege gerade.
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich gar nicht
so genau. Moneybags oder sowas gibt es mit Sicherheit auch da. Aber so reiche Säcke ist für mich so ein deutsches Sprichwort.
Ja, das ist auf jeden Fall. Wenn du noch Norddeutsche, wenn du Norddeutscher wirst, sind es dann die Pfeffersäcke oder so. Das geht ja alles.
Stimmt.
Nee, aber zu Beginn dieser Phase suchen wir uns einen dieser fünf reichen Säcke, die wir bestehlen wollen, aus. Wir dürfen auch mit Ausnahme von einigen Zusatzfähigkeiten, dürfen wir auch nur aus diesem einen Sack stehlen. Also wir haben nicht genug Zeit, in einer Nacht in zwei Häuser einzubrechen, sage ich jetzt mal, und zwei Leute um ihr Hab und Gut zu erleichtern. Auch dafür gibt es wieder Sonderfälle, da kommen wir später noch zu in einem anderen Schritt. Aber wie in jedem Brettspiel, es gibt für jede Regel eine Ausnahmeregel oder für fast jede.
Yes.
Dementsprechend nehmt ihr diesen Beutel, schüttelt ihn und geht dann ohne zu gucken mit der Hand rein und kramt euch eins dieser exakt gleich geformten Beuteplättchen raus. Nun habt ihr die Chance, dass ihr entweder einen der heiß ersehnten Gegenstände, sei es Goldmünzen, Geschmeide oder was auch immer man von diesem reichen Sack dann ergaunern kann, oder ihr erwischt den Totenschädel. Beim Totenschädel werdet ihr erwischt auf frischer Tat. Man nimmt euch euer gesamtes Diebesgut ab, was diesem reichen Sack gehört. Fun Fact, egal aus welchem Diebeszug das Ganze kommt. Wenn ihr auch von zwei Runden vorher noch zwei gelbe Plättchen liegen habt und habt den gelben reichen Sack bestohlen, dann geht alles flöten, weil der bei der Durchsuchung sein Eigentum erkennt und sagt, das ist meins, das hätte ich gerne wieder. Und es geht alles wieder in den Beutel. Mhm. Das ist ein hoher Risikofaktor, den ihr habt, wenn ihr dieses Push-Your-Luck-Ding ausreizt. Oder wenn ihr einfach nur Pech habt. Das geht auch. Man kann auch mal wirklich drei Runden hintereinander zuallererst den Totenschädel ziehen und direkt erwischt werden.
Ja, sehr witzig übrigens. Das war deine erste Spielerfahrung ja in der Runde. Ich glaube, wirklich drei Runden am Stück konntest du nicht ein Beuteplättchen behalten, was, glaube ich, immer sofort. Nee, du hast, glaube ich, als zweites den Schädel gezogen.
Ich habe immer als zweites den Schädel gezogen.
Genau.
Immer als zweites. Denn wenn ihr als erstes aus einem dieser reichen Säcke den Totenschädel zieht, dann ist es halb so wild. Dann habt ihr nichts erbeutet, aber ihr habt sozusagen was gelernt. Ihr kriegt eine Goldmünze dafür.
Ja, was heißt halb so wild? Ne? Also die Goldmünze ist besser als nix, aber ist jetzt auch nicht vergleichbar mit dem, was man rausholen könnte.
Das war für mich jetzt gerade wieder so der Metaphernteil. Ne? Okay. Du hast nichts verloren, aber du hast was gelernt.
Ja, stimmt. So gesehen passt. Also du kriegst immerhin eine
kleine. Du bist immer eine Erfahrung reicher.
Vielleicht denkt sich der reiche Sack auch, ha, guck dir den Deppen an, hier, kauf dir ein Eis.
Weil er dich beim ersten Mal erwischt hat. Wahrscheinlich so. Ha, der hätte echt nicht mit dem Pflasterstein die Frontscheibe einschmeißen dürfen. Das war nicht sehr subtil. Auf jeden Fall kriegen wir über diesen zweiten Schritt, die reichen Säcke bestehlen, kriegen wir diese Beuteplättchen, die wir für den Hehler, also für unseren Auftrag brauchen. Und den Auftrag, den erfüllen wir im dritten Schritt unserer Runde. Die ist auch wieder freiwillig, also wenn ihr einen Auftrag nicht erfüllen könnt, logischerweise, müsst ihr es nicht machen, ihr kriegt keine Penalties dafür, nichts. Ihr könnt nur einfach keinen Auftrag gerade in dem Moment erfüllen, wenn ihr euch zum Beispiel nirgendwo hingesetzt habt.
Um das gerade noch zu Ende zu bringen, die Zugphase, also das reiche Säcke bestehlen, endet also dann, wenn man erwischt wird. Oder ihr könnt eben jederzeit freiwillig abbrechen. Ne? Wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt hier meine drei Plättchen rausgezogen, das reicht jetzt, ich höre auf, das ist dann immer eure Entscheidung. Also das ist eben diese besagte Push-Your-Luck-Mechanik. Ne? Ihr seid da an nichts gebunden, außer euer Vertrauen auf euer Glück sozusagen.
Genau, und wie gesagt, beim Totenschädel endet Zeit sofort, weil ihr erwischt worden seid.
Genau.
Ne? Ist auch wieder schön für die Metapher, ihr könnt natürlich jederzeit aufhören, euren Beutel voll zu stopfen, wenn ihr in dem Haus steht. Je mehr ihr tragt, je mehr ihr versucht rauszuschleppen, desto risikoreicher wird es natürlich.
Desto mehr, ne, klimpert es beim Rausgehen.
Genau. Genau, also wie gesagt, ihr könnt Aufträge erfüllen, ihr müsst es aber nicht. Die Problematik kommt dann aber jetzt zum Tragen, wenn ihr Aufträge reserviert, und deswegen ist es meines Erachtens nach ein freiwilliger Schritt. Wenn ihr einen Auftrag reserviert, den ihr nicht erfüllt, und einer eurer Mitspielenden möchte diesen Auftrag auch erfüllen und reserviert ihn und kickt euch runter, dann büßt ihr dabei Siegpunkte ein. Und das nicht zu knapp. Ich glaube, es waren zwei, Jascha, oder? Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden.
Ja, zwei oder drei sogar. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich glaube, du hast recht. Zwei. Sehr gut.
Das ist natürlich ein großes, großes Problem. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie dann mal wirklich zwei, drei Runden nacheinander Pech hat und immer wieder einen Auftrag annimmt, den man nicht erfüllen kann, und dann immer wieder nach hinten gestoßen wird, dann sitzt ihr irgendwann auf einem Siegpunkt, während eure Mitspielenden irgendwo bei 23 Siegpunkten rumeiern.
Mhm.
Das ist echt schwierig wieder aufzuholen. Man kann es schaffen, wenn man wirklich, wirklich das Glück gepachtet hat. Ich glaube, warst du das oder war es deine Frau, die so eine Aufholrunde gestartet hat mit irgendwie 16 Punkten in einer Runde oder irgendwie
was? Als wir gespielt haben, war ich das.
Dann warst du
So ein Sprint durch ein bisschen Glück und die passenden offenen Aufträge dazu. Aber du hast schon recht, das ist wirklich die Seltenheit. Da müssen schon mehrere gute Umstände zusammenkommen, damit man diese Gelegenheit nutzen kann.
Ja, eben. Ne? Also deswegen, du hast da dann halt wirklich eine krasse Aufholjagd plötzlich gestartet, aber das passiert halt selten. Infolgedessen muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, was man eigentlich da jetzt für Aufträge reserviert, wie man das entsprechend machen möchte und so weiter und so fort. Habt ihr einen Auftrag erfüllt? Gebt ihr diese Beuteplättchen, die ihr dafür verwendet habt, wieder ab. Sie werden also wieder in den Beutel des reichen Sachs geschmissen, der Hehler scheint es den Leuten wieder zurückzuverkaufen gefühlt. Es geht also wieder in den Pool, es können wieder andere Spielende oder ihr selbst natürlich diese Beuteplättchen wieder rausziehen. Ihr nehmt euch die Auftragskarte, dreht sie um und bewegt euren Miepelchen auf dem Spielplan, also rund um den Spielplan ist eure Siegpunkteleiste angebracht, bewegt ihr so weit nach vorne, wie es die Auftragskarte sagt. Stellt und mischen eure Street Credibility, sag ich jetzt mal, unter den Swindlern von London da. Je weiter ihr vorne seid, desto besser. Je weiter ihr hinten seid, erklärt sich von selbst. Was machen wir, wenn wir mit den geklauten Sachen gar keinen Auftrag erfüllen können gerade? Aber irgendwie haben wir ja festgestellt, es ist echt schlecht, wenn man zu viel Beute von irgendwem mit sich rumschleppt, während man in das nächste Haus einbricht oder nochmal in das gleiche. Dann haben wir nochmal die Möglichkeit, das an einen anderen, kleineren Hehler zu verkaufen, der keine ganzen Aufträge von irgendwelchen Leuten annimmt, sondern der so ein bisschen auf eigene Kasse arbeitet, der euch also mit Siegpunkten für einzelne Pieces bezahlt. Das sind so kleine Riegel, die immer so eine Dreierkombination aus Gegenständen haben wollen. Die können von allen gleichzeitig bedient werden. Da braucht ihr nichts reservieren, da braucht ihr kein Miepelchen drauflegen, nix. Ihr legt den Flakon drauf, ihr kriegt dafür zwei Siegpunkte. Der nächste legt den Ring dazu, kriegt nochmal einen Siegpunkt. Und der letzte, der das Ding voll macht, quasi diesen Riegel mit dem letzten Item, was fehlt, kriegt den Siegpunkt unter dem Gegenstand und weil er das Ding, dieses Gesuch erfüllt hat, nochmal plus zwei Siegpunkte. Also da auch wieder so ein bisschen Risk Management. Wenn ich das da jetzt hinverkaufe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer meiner Mitspielenden mir da jetzt irgendwie dank meiner Hilfe vier Punkte vor der Nase wegschnappt, ne? Muss man auch immer so ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein, dass man eben nicht seinen Mitspielenden zu viele Punkte schenkt.
Ja, ne? Ich finde, da an der Stelle kommt richtig schön dieser soziale und der taktische Charakter bei dem Ganzen durch. Ne? Dadurch, dass das Spiel halt so transparent ist, ne? Also jeder hat diese Schlüsselkarte, wo drauf steht, welche Items sich in welchem Sack befinden. Und die Beuteplättchen werden auch nie irgendwie unsichtbar gemacht. Also die liegen bei den Spielern immer offen vorne, sodass ihr immer genau sehen könnt, wie sind jetzt eure Chancen hier und da, wie hoch sind die Chancen, dass euer Nachbar oder eure Nachbarin jetzt diesen oder jenen Auftrag dicht macht und da die Punkte für kassiert. Also man kann da wirklich ziemlich genau das Risiko einschätzen und dann auch mal vielleicht gezielt eben nicht beim Hehler dieses oder jenes verkaufen, weil man vielleicht schon ahnt, dass dann jemand anders diesen Auftrag, also nicht den Auftrag, sondern diesen Riegel, wie du gerade so schön gesagt hast, dieses Set an drei Beuteplättchen irgendwie voll macht und dann umso mehr Punkte dafür bekommt. Also da steckt viel Kalkül dann am Ende drin.
Das stimmt. Was ich aber, weil du es gerade sagtest, auf dieser Übersichtskarte, was ich besonders schön finde, ist, dass es eben keine gesonderte Übersichtskarte gibt, sondern dass die Dinger ja auf den Charaktertableaus mit drauf sind, diese Übersicht. Das sorgt wieder dafür, dass du weniger durch die Gegend flatterndes Spielmaterial auf dem Tisch hast, sondern du hast es ja wirklich kompakt auf diesen Charaktertableaus mit drauf.
Ach, war das so?
Das finde ich halt echt gut.
Mhm. Oha, okay, Alzheimer lässt grüßen.
Ja, du machst ja nichts. Ich schummel auch gerade, ich habe das natürlich der Wichtigkeit halber parallel offen, damit ich solche kleinen süßen Details nochmal nachschauen kann. Okay. Aber das war mir tatsächlich auch positiv im Gedächtnis geblieben, dass das so war. Nachdem wir damit fertig sind, Auftragskarten einkassiert haben, erfüllt haben, gucken wir natürlich zum einen einmal, haben wir irgendwie unsere Meisterdieb-Fähigkeit freigeschaltet. Also wir haben es so gemacht, dass wir das dann auch offen kommuniziert haben und gesagt haben, zack, ich habe jetzt meine Meisterdieb-Fähigkeit, ne? Müsst ihr für euch entscheiden, es ist nicht klar in den Regeln reglementiert, dass ihr darauf hinweisen müsst, ihr müsst nur eure erledigten Aufträge klar sichtbar und für jeden zählbar hinlegen. Also es gibt keine Secret Informations, außer die Komplizenkarten, da kommen wir gleich noch zu. Und wir haben es halt so gemacht, wir haben immer Bescheid gesagt. Ne? Also man muss es nicht machen, man kann es machen.
Mhm.
Das sei auch mal so dazu gesagt. Da wir jetzt ja aber irgendwie Hehlerkarten, also so Hehlerplättchen entfernt haben oder Auftragskarten entfernt haben, müssen wir da ja irgendwie wieder was auffüllen. Das ist Schritt 4. Falls das notwendig wird, müssen wir entsprechend neue Karten aufdecken vom Auftragskarten und vom Hehlerplättchenstapel. Beides ist eine begrenzte Ressource. Die Chancen, dass beides leer geht, sind quasi gen Null, wenn man mich fragt, so wie wir bis jetzt immer gespielt haben. Weil meistens jemand das Spiel vorher beendet hat, bevor diese Dinge ausgegangen sind.
Ja, das muss schon ein sehr ausgeglichenes Spiel sein, was sich in die Länge zieht, damit da ein so ein Stapel leer geht. Ne? Also wir haben jetzt einige Runden gespielt und ist bisher noch nicht mal ansatzweise passiert. Ich glaube nur die Hehlerplättchen, die mussten wir einmal neu schaffeln. Das sind aber auch, ja wie gesagt, das genau. Sind so dicke Plättchen, das sind nicht so viele insgesamt. Aber die Auftragskarten, da war immer noch reichlich von da.
Ja, es sind ja wie gesagt 40 Auftragskarten. Ne, also die kannst du gar nicht durchspielen mit 4 Leuten. Das funktioniert halt nicht, weil bei 4 Leuten, wir können ja mal kurz den Haken schlagen zur Siegbedingung, da fragt ihr euch ja vielleicht, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Oder wann hört das Spiel denn auf? Worauf muss ich achten? Auch da hängt es wieder von der spielenden Anzahl ab, genau wie eure Meisterdiebfähigkeit. Bei 2 Spielenden braucht ein Spielerin 9 Aufträge erledigt, damit das Spiel sofort endet. Bei 3 Spielenden sind es 8 Aufträge und bei 4 Spielenden sind es nur 6 Aufträge.
Mhm.
Ne? Das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt. Also das müsst ihr auch mit im Blick haben, wie viele Aufträge hat wer erledigt. Wer kann das Spiel nächste Runde dicht machen im Zweifel? Muss ich noch Schäfchen ins Trockene bringen, bevor das passiert und so weiter und so fort. Da auch wieder Open Information, jeder kann sehen, wann kann es vorbei sein.
No? Ja, und es kann dann, wie gesagt, auch durchaus Sinn machen, dass man auf die Abgabe von einem Auftrag verzichtet, weil man vielleicht durch fälschlicherweise angenommene Aufträge auch schon Siegpunkte verloren hat, wenn man von der Auftragskarte wieder runtergekickt wurde von seinen Nachbarn und dann immer 2 Schritte zurückgegangen ist. Dann kann es sein, dass man das Spiel beenden könnte, aber dadurch dann verliert, weil man einfach Siegpunkte technisch nicht so weit ist wie andere.
Ja, das definitiv. Beim Schritt Auftragskarten auffüllen kommt aber noch eine interessante Mechanik zum Tragen, die wir euch tatsächlich bis jetzt bewusst vorenthalten haben. Nämlich, wir haben ja die Scotland Yard erwähnt. Scotland Yard sitzt ja auch nicht einfach nur faul auf dem Arsch. Die tun ja schon ein bisschen was für ihr Geld, was sie da verdienen. Infolgedessen kann es in diesen 40 Auftragskarten sein, dass ihr sogenannte Razzien zieht. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Razzia. Also Scotland Yard stürmt euren Treffpunkt, den ihr da vielleicht ausmacht, wo ihr euch mit dem Typen trefft, der euch die Aufträge gibt. Ja, und betrifft dann nicht nur denjenigen, der gerade am Zug ist, sondern alle Swindler, die sich quasi am Tisch befinden. Und da kommt es dann wieder so ein bisschen zum Tragen, was steht mit auf den Karten drauf. Denn für bestimmte Aufträge kriegt ihr Steckbriefchen. Also ihr werdet gesucht im Endeffekt. weil ihr echt ein bisschen Aufsehen erregt habt mit dem, was ihr da geklaut habt, an Menge oder an jeweiligen Gegenstand. Ne? Und dann habt ihr halt so Dinger, wo dann drin steht, Mensch, und das betrifft alle Swindler mit mindestens 2 Steckbriefen. Und dann guckt ihr, habe ich 2 Steckbriefe oder nicht? Ne? Und habt ihr 2 Steckbriefe? Dann tut es mir wirklich leid. Aber dann seid ihr ein bisschen die in Wurst gekniffenen, weil dann werdet ihr eingeknackt. Und dann sitzt ihr eine Runde aus, weil dann sitzt ihr im Kerker.
Ja, das ist ganz schön bitter. Und ich glaube, man kann auch Beuteplättchen verlieren, die man im Besitz hat. Ja, je nachdem, welchen Effekt die Razzia-Karte jetzt hat. Ich glaube, es gibt auch so Sachen wie alle Swindler mit mehr als 2 Steckbriefen müssen alle ihre roten Plättchen abgeben oder sowas nach dem Motto.
So weit haben wir da tatsächlich noch nicht durch den Haufen durchgekommen, leider.
Ah, da war das, glaube ich, bei Isa und mir in einer Runde. Also ich bin mir ziemlich sicher.
Das kann gut angehen. Wenn du die Razzia mit den Beuteplättchen hattest, die wir hatten, dann muss der Swindler mit den meisten Beuteplättchen oder bis zu einer bestimmten Anzahl muss wieder 1 abgeben, dass du dann halt wieder 1 in den jeweiligen farbigen Beutel schmeißen musst.
Mhm.
Und das ist auch schon alles. Aber ich finde es total cool, dass sie daran gedacht haben, dass du halt wirklich eine Razzia-Mechanik dabei hast. Weil, wie gesagt, Scotland Yard wird nicht faul auf dem Arsch sitzen, wenn da irgendwelche Swindler durch die Lande ziehen und die reiche Elite Londons plündern wie die Weihnachtsgänse. Ne?
Genau, so ist es. Und ich muss echt sagen, im Kerker zu sitzen, ist wirklich kein Spaß, also nicht nur metaphorisch, sondern beim Bestehlen der reichen Säcke kann ja entweder wenig passieren, aber das kann wirklich auch in einer Runde deinen ganzen Stand in dem Spiel ändern. Wenn du einfach nur starkes Glück hast, gut taktierst, dann kann eine Runde schon viel ausmachen. Und wenn du dabei im Kerker sitzt und nicht nachziehen kannst, während deine Mitswindler an dir vorbeiziehen, das ist schon verdammt ärgerlich. Also das will man wirklich nicht.
Ja, aber vor allen Dingen, man denkt ja so wirklich, Mensch, ne, so eine Runde aussetzen, so, ja, so what, ne, was soll da schon passieren? Aber wirklich eine Runde gar nichts machen können. Wenn ihr selber mal Swindler gespielt habt, ihr werdet es rausfinden, so eine Runde im Kerker zu hocken, das ist schon ungeil. Das macht keinen wirklichen Spaß, weil, wie gesagt, die Leute ziehen an euch vorbei. Aber im Kerker sitzen hindert euch natürlich nicht daran, von reservierten Aufträgen runtergeschmissen zu werden und Siegpunkte einzubüßen. Das wäre ja noch schöner. Euer Ansehen kann trotzdem leiden, egal ob ihr im Kerker seid oder nicht. Wie gesagt, eine schöne Mechanik, die sie sich damit einfallen lassen. Hilft mir immersiv sehr dabei, mich auch wirklich als Swindler auf den Straßen Londons zu fühlen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Auch sehr fair finde ich, wenn in derselben Runde, wenn die Aufträge wieder aufgefüllt werden, nochmal eine Polizeirazzia kommt, dann wird die einfach kommentarlos aus dem Spiel rausgenommen. Das finde ich ist sehr fair. Also es kann euch nicht passieren, dass bei einem Mal Aufträge nachfüllen ihr gleich zweimal quasi zu 2 Jahren Haft verurteilt werdet und quasi 2 Runden aussetzen müsst oder irgendwie sämtliche eure Plättchen abgeben müsst. Das finde ich ist dann, also so cool wie die Mechanik ist, haben sie da auch die Fairness noch behalten, zu sagen, komm, wir wollen es nicht zu frustrierend machen.
Da muss ich korrigieren. Es wird die erste Razzia wird beiseite gelegt und abgehandelt. Die anderen nachfolgend aufgedeckten Razzien werden erstmal beiseite gelegt, bis ein normaler Auftrag wieder kommt und werden dann wieder reingeschaffelt in den Stapel.
Ah, okay. Dann
eben andersrum. Damit du nicht mehrere Razzien nacheinander auslösen kannst, aber dass die Anzahl der Razzien im Spiel gleichbleibend ist.
Oh, okay. Also genau andersrum.
Aber trotzdem, wie du schon so schön sagtest, es ist eine gute Sache, dass du halt nicht in einer Runde plötzlich gefühlt alle deine Plättchen abgeben musst, weil du irgendwie Pech an den Finger hast und 15 Mal Razzia-Flips so ungefähr. Ja, auch das könnte ja wieder etwas sein, was mir passiert.
Wobei da dann ja dein Unglück sich freundlicherweise auf uns alle übertragen würde in dem Fall. Da könntest du dir noch so ein bisschen ins Fäustchen lachen.
Da bin ich sehr zuvorkommend. Da bin ich sehr zuvorkommend. Wenn scheiße, dann richtig.
Ja, du teilst halt gerne.
Genau. In guten wie in schlechten Zeiten. Dann kommen wir, nachdem wir aber die Razzia überstanden haben oder es keine gab, kommen wir zum 5. Schritt in eurem Spielablauf. Und das ist meines Erachtens nach der wichtigste fast schon, obwohl er auch als freiwillig deklariert ist. Aber ihr könnt euch natürlich mit eurem Geld, was ihr verdient habt über eure Raubzüge, könnt ihr euch natürlich auch Komplizen anheuern. Und diese Komplizen sind einfach, finde ich, sehr, sehr super, also sind super stark und sind die einzige wirkliche Interaktionsmöglichkeit oder die Möglichkeit zu intervenieren in irgendeinem Moment und irgendwie auf eure Mitswindler Einfluss zu nehmen. Diese Komplizen, die könnt ihr, sage ich jetzt mal, zu fast jeder Zeit spielen. Manche haben Bedingungen, wann sie gespielt werden dürfen und manche nicht. Aber es sind 11 verschiedene Komplizen, die da auf euch zukommen, die alle möglichen unterschiedlichen Fähigkeiten haben. Es gibt ich finde persönlich sehr, sehr geil, den Verräter zum Beispiel. Das ist einfach so ein klassischer Polizist aus dem viktorianischen London, so ein Scotland Yard.
So ein Bobby.
Kerl mit diesem genau, so ein Bobby halt. Aber so ein richtig grimmiger, guckender Bobby mit einem riesigen Schnauzer und seinem Knüppel in der Hand. Und du schon denkst so, jo, okay, der hat was vor.
Ehrenmann, sagen die Leute heute.
Mit wie die Kornehre geschrieben, also Ehre.
Ja, genau, der Bauer. Der Ehrenmann. Der
Ehrenmann.
Ja,
gleich 3 Follower verloren mindestens.
Nee, aber der Polizist guckt wirklich nicht freundlich.
Und er hat halt auch eine sehr, sehr geile Fähigkeit, denn wenn ihr euch entschließt und sagt, ich möchte nicht mehr weiterziehen, weil das ist mir zu risikoreich oder es ist das letzte Plättchen im Beutel, ist der Totenschädel, dann kann einer Mitschwindler, kann entsprechend den Verräter spielen und sagen, nein, du ziehst jetzt noch eine. Und ihr müsst dann noch eine ziehen, egal was es wird.
Das ist einfach...
Das kann richtig fies werden.
Ja, ich muss auch sagen, die Komplizen sind ein großes Highlight. Es macht einfach tierischen Spaß, damit Leute so in die Pfanne zu hauen. Und genauso geil kann es auch sein, wenn du als Opfer des Ganzen quasi das dann doch noch schaffst, obwohl du gezwungen wirst, dann doch noch ein Beuteplättchen rauszuholen und eben nicht erwischt zu werden. Dieser Triumph dabei ist... Richtig, richtig gut. Also das macht riesen Spaß, finde ich.
Das auf jeden Fall. Und es schmiedet auch wieder untereinander sehr, sehr ausgezeichnete Allianzen.
Ja.
Das muss man auch wieder so sagen. Wenn man dann wirklich so 2, 3 Komplizen auf der Hand hat und dann also, eigentlich will ich noch eins ziehen, aber nein, das Risiko ist mir zu hoch, den Schädel zu erwischen. Dann sitzt man da und sagt, du, zieh ruhig noch eine. Das ist okay. Ich mach da schon noch was. Weil es gibt zum Beispiel auch eine Karte, die nennt sich das Schutzengelchen. Das ist ein kleines Mädchen mit einem sehr, sehr bedrohlich aussehenden Hund. So, ich würde schätzen, es ist ein Dobermann von der Optik her, aber man kann es nicht genau erkennen. Und das Schutzengelchen sorgt dafür, dass der gezogene Schädel, den du gerade gezogen hast, also einer deiner Gegner gezogen hat, wird zurückgelegt und es ist so, als wäre er nie gezogen worden. Und derjenige darf dann entweder aufhören oder weitermachen.
Bekommst du dann nicht auch ein Beuteplättchen oder so? Das muss doch für dich auch einen positiven Effekt haben, oder? Sonst hilfst du ja einem anderen Spieler nur.
Ja, du darfst dir eins der betroffenen Beuteplättchen dann nehmen.
Ah, genau.
Und der noch vorhandenen Beuteplättchen. Und dann darf die Person entscheiden, ob sie weiter stiehlt oder es sein lässt.
Richtig.
Also deswegen, das ist schon mächtig, nenne ich es jetzt einfach mal. Da wollen wir euch auch gar nicht zu viel von diesen coolen Komplizen wegnehmen, weil bei uns war mit einer der ersten Playthroughs umso witziger, weil absolut keiner auf dem Schirm hatte, was die Komplizen alles konnten.
Ja, das muss man wirklich sagen, die Unwissenheit.
Da hat Unwissenheit einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, man ist dann wirklich amazed und sitzt davor und denkt sich, oh nee, das kann der doch jetzt nicht machen. Aber es passiert doch.
Ja, ja. Und vor allen Dingen ist natürlich diese Frage so, der kann was? Ja, ja, der kann das. Zeig her.
Du sagst,
oh Gott, der kann das ja wirklich.
Du sagst gerade, wir wollen nicht zu viele Komplizen vorwegnehmen, aber vielleicht sage ich dann gleich nochmal einen kleinen Spoiler-Alarm, aber über einen Komplizen müssen wir nochmal im Detail sprechen, weil ich das einfach fantastisch finde. Aber vielleicht gleich im Metaphernteil dazu mehr.
Ja, das können wir theoretisch dann im Metaphernteil auch machen, das ist schon wahr. Das war es aber auch schon so von den Grundmechaniken her. Das Spielende haben wir ja gerade ein bisschen vorgezogen, weil wir noch beim Thema Aufträge waren. Grundsätzlich gewinnt natürlich derjenige, der die meisten Punkte gesammelt hat. Bei einem Gleichstand gewinnt die Person, die die meisten Aufträge erfüllt hat. Wenn es auch dabei einen Gleichstand gibt, kann man tatsächlich einen Fluchtwettbewerb starten oder anerkennen, dass jemand genauso gut war wie man selbst. Ja, aber das war es so zu den Regeln von meiner Seite. Also da würde ich nochmal wieder den Diebesgut-Sack in deine Richtung weiterwerfen, Jascha.
Ja, den nehme ich doch an. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Metaphern weiter. Und du hast es ja jetzt schon an mehrfacher Stelle so durchklingen lassen, Max. Es ist ja ein echtes Metaphernfest. dieses ganze Spiel.
Ja, ne, das gerade für uns beide, die in viele Spiele auch Metaphern reinlegen, wo gar keine sind.
Also ich behaupte, das ist alles von den EntwicklerInnen so gedacht, was wir da denken. Nein, natürlich, wir sind da besonders empfänglich für solche kleinen Metaphern. Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile alle. Fantasie muss sein. Nein, aber hier bei Swindler ist das wirklich nicht von der Hand zu weisen, was für viele wunderbare Anspielungen und Metaphern da drin stecken. Ich lege einfach mal los. Du hattest schon über das Reservieren von Aufträgen gesprochen, Max. Das finde ich, kann man sich sehr, sehr schön bildlich vorstellen, ne? Wenn ich einen Auftrag annehme und in meiner Diebesgilde, sage ich mal, da richtig rumprolle, so von wegen, ey Leute, hier, ich hole euch die 3 roten Schlüssel von dem Fabrikbesitzer Edison oder was auch immer. Und ich pack's dann aber nicht, sondern irgendjemand kommt mir zuvor, indem er mich von diesem Auftragsplättchen dann runterkickt und dann da triumphierend die Schlüssel vorlegt. Das kann man sich sehr gut vorstellen, warum mich das Ansehen kostet. Na, ein bisschen zu hoch gepokert.
Ja, schon so ein bisschen.
Und schon ist meine Street Cred ist wieder runtergegangen. Wunderbares Wortspiel wieder, die Sache mit den reichen Säcken. Ne, die Phase, reiche Säcke bestehlen, da ist quasi der Spielzug die Metapher, weil du dir einen reich gefüllten Sack nimmst und daraus Sachen stiehlst. Also das ist ja schon, das ist schon fast mehr als eine Metapher, weil du wirklich genau das tust. Und das finde ich, das ist wirklich großartig gemacht. Na, richtig, richtig klasse, finde ich. Auch der Faktor, dass du eben immer genau weißt, wie viele Beuteplättchen, welche Beuteplättchen sind gerade wo. Das gibt dir ja eine gute Grundlage für so ein bisschen Stochastik, wenn man das beherrscht, so aus dem Kopf. Ne? Man kann so zumindest ein bisschen überschlagen. Hey, guck mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dem grünen Sack jetzt noch ein Parfümflakon drin ist oder sowas zum Beispiel. Wenn man eben zu lange braucht, um aus diesem Sack zu stehlen, dann steigt eben auch das Risiko, erwischt zu werden. Ne? So wie eben im echten Leben auch.
Ja du, ne? Wenn die ganze teure Parfümsammlung vom reichen Sack schon fast weg ist, den letzten verbleibenden Flakon schließt er halt ein.
Genau, so ist es. Es wird immer schwieriger, je länger du brauchst. Du hattest auch schon drüber gesprochen, dass wenn du beim Bestehlen von einem Sack versagst und den Totenkopf ziehst, dass du dann alle Plättchen dieser Farbe abgeben musst. Und auch das, finde ich, ist richtig gut nachvollziehbar und genial umgesetzt, ne? Weil eben dann Leibesvisitation, Taschenkontrolle und dann kommen da halt auch noch andere Besitztümer zum Vorschein, die der reiche Sack eben genau sich zuordnen kann. Also, finde ich, ist super nachvollziehbar und ja, sofort auf Anhieb logisch. Wir haben auch in 3 Säcken gibt es verschiedenfarbige Schlüssel, die genau dieser Farbe zuzuordnen sind. Also es gibt blaue, rote und gelbe Schlüssel, die in den jeweils gleichfarbenen Säcken sind. Und dann gibt es noch den schwarzen Sack, in dem, glaube ich, von jeder Schlüsselfarbe ja wie so ein Joker drin ist, ne, wo du dir dann aussuchen kannst, welche Farbe ist denn das jetzt?
Genau, und der grüne Sack hat von jeder Schlüsselfarbe einen dabei.
Ach so, okay. Also die Joker sind quasi im schwarzen, im grünen sind sie alle gemischt und in den anderen sind jeweils die einfarbigen. Und auch das, finde ich, ist klasse. Ne? Man kann sich die Farbe da als Code für ein bestimmtes Haus vorstellen. Ne? Da hat eben die Person mehrere Haustürschlüssel dabei. Die sind halt alle einer Farbe zuzuordnen.
Ja, die sind witzigerweise auch in den Regeln als Haustürschlüssel deklariert.
Ja, perfekt.
Also da haben die Entwickler unsere Metapher schon quasi gleich mitbedacht.
Yes, genauso will man es haben. Sehr schön. Und der Grüne ist dann meinetwegen der städtische Hausmeister. Der hat halt Zugang zu allen Häusern. So.
Der Schlüsseldienst.
Genau, der Schlüsseldienst. Auch sehr schön. Die Meisterdieb-Fähigkeit, finde ich, ist eine tolle Metapher für das Erfahrungssystem. Man hat da eben so ein bisschen Progress drin. Erinnert ein bisschen an so einen kleinen Dungeon-Crawler, ne, wo du eben auflevelst, wenn man so will, in diesem einen Schritt zumindest. Je erfahrener, desto besser wirst du beim Stehlen. Hattest du gerade auch schon angesprochen. Richtig klasse. Die Steckbriefe sind super, finde ich. Ne? Das Risiko, erwischt zu werden, steigt. Je mehr prestigeträchtige Aufträge du erfüllt hast und eben nicht nur das Risiko, überhaupt erwischt zu werden, sondern auch die Konsequenzen dafür. Ne? Ich glaube, es gibt auch Polizeirazzien, wo so Dinge draufstehen wie, wenn du einen Steckbrief hast, passiert das, wenn du 2 Steckbriefe hast, passiert das. Da gibt es auch unterschiedliche Schwellen und unterschiedlich starke Konsequenzen quasi, mit denen man dann leben muss. Ne? Wenn du halt der Boss der Unterwelt bist, dann kannst du halt auch tiefer fallen. als der kleine Taschendieb von nebenan.
Ja, macht ja Sinn. Je höher du auf der Fahndungsliste stehst, also je mehr Steckbriefe von dir existieren, desto eher, sag ich mal, hast du bei Razzien auch Probleme. Ich meine, damals war es ja auch wirklich so, dass, sag ich mal, der Beamte auf der Straße, der klassische Bobby, der da über die Straße lief, der hat ja deine Visage quasi nur bei sich auf dem Revier einmal auf dieser Wand gesehen, wo die Steckbriefe hingen. Und wenn du halt richtig was verbrochen hast, dann hingen ja überall anders in der Stadt vielleicht auch noch welche. Ja? Dadurch steigert sich ja die Chance, dass der Bobby dich bei der Razzia erkennt und sagt, warte mal, den habe ich doch drei Straßenecken vorher schon mal gesehen.
So ist das halt, wenn du bei Aktenzeichen XY im Fernsehen gewesen bist.
darüber reden wir nicht, weißt du. Wir können momentan irgendwie Fotos von schwarzen Löchern machen und die Fotos, die von Überwachungskameras aufgenommen werden, bei Mordfällen und was nicht alles, die sind immer noch, als hätte ich die mit meinem Gameboy fotografiert, weißt du? Aber dem alten Gameboy Color.
Das finde ich immer so gut, wenn irgendwo Aufnahmen veröffentlicht werden, vor allem so bei Bahnhöfen. Von wegen hier sieht man den Verdächtigen mit der Rolltasche da und da lang gehen. Und du denkst dir, ey, wenn ich mich wie Spider-Man unter die Decke kleben würde und ich würde mit meinem gammeligen Smartphone ein Foto machen, dann hätte ich das Gesicht wesentlich besser da drauf, als die Überwachungskamera das kann. Also ich hoffe, das ist heute nicht mehr so, aber ich bilde mir ein, dass es, wenn man Nachrichten guckt, immer noch häufig so rüberkommt.
Es ist immer noch so. Alle Überwachungskameras der Welt sind mit Kartoffeln betrieben.
Ist wirklich so.
Mehr kann ich mir dazu nicht erklären. Ist ja auch unwichtig.
Ich habe letztens irgendwo auf YouTube oder so ein Video gesehen von jemandem, der so ein Objektiv auf seine Handkamera, also nicht an Smartphone, sondern an eine Digitalkamera rangepackt hat, soll wohl irgendwie das leistungsstärkste Objektiv sein, was du für so ein Kameramodell benutzen kannst. Und der hat damit echt bis auf so einen Mondkrater hochgezoomt. Also irre, da konntest du wirklich so kleine Gesteinsbrocken erkennen am Rand von diesen Kratern. Also krass. Vielleicht ein bisschen zu viel für den Bahnhof, aber trotzdem gut. Wo war ich geblieben? Wir sind mal wieder
bei vom Thema. Bei den Steckbriefen waren wir wieder.
Genau, die Hehleraufträge, finde ich, sind noch so ein wunderbarer kleiner Punkt. Gerade auch, dass man sozusagen die Kollektion voll machen kann und sich dafür zwei extra Siegpunkte holt am Ende. Ist auch ein Bild, was ich bei mir sofort so ins Gedächtnis eingebracht hat, ne? Irgendwie, vielleicht ist das ja eine berühmte Sammlung, die da von verschiedenen Swindlern zusammengetragen wurde und wer sie am Ende voll macht, bekommt dann quasi den Zuschlag, beziehungsweise nochmal eine kleine Bonuszahlung obendrauf. Ist auch ein ganz schönes Bild. Über die Komplizen hatten wir gesagt, wollen wir gar nicht so viele Worte verlieren, weil tatsächlich dieser Überraschungseffekt richtig toll ist. Aber über eine möchte ich sprechen, Max, und ich glaube, die war dir auch sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben, nämlich die Erbschleicherin. Erinnerst du dich, was die kann?
Ganz düster. Die hatte ich, glaube ich, nie auf der Hand, deswegen ist mir das nicht so präsent im Gedächtnis geblieben. Aber du wirst uns sicher gleich aufklären.
Ja, natürlich werde ich das. Denn die Erbschleicherin, die könnt ihr spielen, sobald ein anderer Swindler eben seine Beute aus dem Sack gezogen hat und sagt, er oder sie möchte jetzt aufhören und nicht weiterziehen. Und die Erbschleicherin macht wirklich genau das, was man von einer Erbschleicherin erwartet. Die teilt nämlich die gezogene Beute in zwei möglichst gleich große Teile auf. Und die betroffene Person, der betroffene Swindler, darf sich dann entscheiden, welchen dieser beiden Teile die Person bekommt, die den Komplizen gespielt hat. Und ich finde dieses Bild, dass die Erbschleicherin durch zwei teilt und mit der einen Hälfte abdampft, das ist für mich eine der witzigsten und kreativsten Spielemetaphern überhaupt, so auf diesem Level von Spielen, auf dem wir hier sind.
Und ist meiner Meinung nach auch eine der Komplizen mit der tiefsten taktischen Möglichkeit.
Ja.
Weil sobald du ja mit Stehlen fertig bist, spiele ich ja erst die Erbschleicherin und kann dann ja gucken, ich sehe ja dank der Open Information, was willst du eigentlich genau haben? Mhm. Und im allergrößten Zweifel, und du hast 5 Beuteplättchen gemacht und ich weiß, du brauchst dieses eine spezielle Beuteplättchen, um jetzt den Auftrag zu erfüllen und mega viele Punkte zu kriegen. Aber kannst das Spiel damit noch nicht dicht machen? Dann mache ich zur Not einen Haufen 1 und 4. Dann kannst du dich entscheiden, ob du den ganzen großen Haufen haben willst oder ob du deinen Auftrag erfüllt kriegen möchtest.
Konnte man die Haufen unterschiedlich groß machen?
Ja.
Okay, dann habe ich ja gerade Quatsch erzählt. Du musst
sie nur in 2 Haufen aufteilen.
Okay.
Das ist das Wesentliche. Die Magic-SpielerInnen da draußen unter euch kennen vielleicht die Karte Fact or Fiction. Die macht dasselbe. Deswegen, das ist immer die größte Abkotzkarte für fast alle Spieler. Weil alle immer sitzen so, oh Gott, wie teile ich den Scheiß denn jetzt hier auf? So ein Mist, ey.
Da kann man seine volle Fiesheit entfalten quasi.
Ja, denkste, im Gegensatz zu Swindler ist Magic nicht mit Open Information gesegnet. Das heißt, ich muss anhand deines Board States ausklüngeln, was von diesen 5 Karten du da eigentlich jetzt gerade gebrauchen könntest.
Okay, das macht dann noch einen kleinen Unterschied.
Ja, aber macht nicht minder weniger Spaß.
Ich glaub's dir. Ich hab mich echt schon länger gefragt, was war jetzt wohl zuerst da? Die Erbschleicherin als Name für einen Komplizen oder die Mechanik, die dahinter liegt? Weil ich finde, dass das einfach so phänomenal gut zusammenpasst. Also richtig großes Kompliment für wer auch immer diese Idee hatte.
Ja, also ich bin auch beeindruckt. Ich find's auch gut.
Ja, also das ist wirklich mein Favorit. Aber ne, die anderen Komplizen, ich hatte mir noch so ein paar andere schöne Metaphern aufgeschrieben, die lassen wir mal für euch, damit ihr genauso schockiert sein könnt, falls ihr mal die Betroffenen seid in dem Fall, wie wir das waren.
Oder ihr macht euch das natürlich unspannend und guckt euch alle Komplizen vorher an. Das könnt ihr auch tun.
Na, das ist nur doof. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn ihr Humor habt, dann spielt es einmal blind. Das ist deutlich witziger. Max, wenn dir keine super wichtige Metapher mehr einfällt, über die wir sprechen sollten, dann würde ich sagen, gebe ich an dich zum Look and Feel.
Ja, das machen wir so. Ich habe auch mehr als genug Metaphern dir schon vorweggenommen, Asche auf mein Haupt.
Das ist nicht schlimm.
Dass wir da jetzt auch einfach rüberspringen.
Sehr gut.
Also, ich fange einfach mal mit dem Look and Feel an. Die Artworks und der Spielplan sind in diesem coolen Stil von Lisa Forsch entsprechend gemacht. Es ist, wie gesagt, wundervoller Stil, gefällt mir super gut. Viktorianischer Stil, ich finde, so einige der Schlüssel und sowas haben sogar so einen ganz leichten Steampunk-Hauch, aber nur so minimal. Also eher zu vernachlässigen, der viktorianische Stil überwiegt da schon. Das Material fühlt sich alles echt wertig an. Man hat stabile Papplipsis hier in diesem Beutelchen drin, die auch auf den ersten Anschein nach und auch nach mehrmaligem Spielen, also ich weiß nicht, wie oft ihr es jetzt gespielt habt, wir haben es ja allein zusammen irgendwie 4, 5 Runden oder vielleicht auch 8 gespielt, ich verliere da den Überblick.
Kannst du bei uns nochmal drauf rechnen quasi.
Okay, also nach so gut 20 Spielen blättert an den Miebeln noch nicht, also an den Blipsen noch nichts ab, an den Beuteplättchen. Man hat also nicht plötzlich, dass man weiß, oh, der mit der angeknickten Ecke ist im blauen Sack ein Totenschädel. Nein, das wirkt alles sehr, sehr wertig. Und wenn man es nicht bewusst drauf anlegt, diese Teilchen zu markieren, sollten die auch eine ganze Weile anständiges Bespielen überleben. So zumindest mein persönlicher Eindruck.
Mhm.
Die Spielkarten, die wir da drin haben, die sind im gängigen Spielkartenformat gehalten. Das heißt, man kommt gut an passende Folien zum Beispiel, also an passende Hüllen von den gängigen Herstellern ran, sind aber auch groß genug gestaltet, sage ich jetzt mal, für alle Altersklassen. Na, also man braucht jetzt keine Lupe, man hat aber auch keine Schriftgröße 32 auf den Karten. Und ja, allgemein finde ich, wirkt dieses Spielmaterial mit seiner Verpackung zusammen, die ja für euch auch so ein Triggergrund war, wenn ich das vorhin richtig in Erinnerung hatte. Das macht einfach einen sehr, sehr stimmigen Gesamteindruck. Dieser ganze Stil zusammen mit der Verpackung und dem ganzen Spielkonzept dahinter, mit der Metapher, den Regeln, das liefert einen stimmigen Grundeindruck ab,
ja.
Finde ich jetzt zumindest.
Total, kann ich unterschreiben.
Ja, dann gebe ich den goldenen Kronleuchter, den wir gerade gefunden haben, mal an dich weiter.
Alles klar, ja, da sind wir an der Stelle noch absolut einer Meinung, ne? Also die soliden Plättchen sind mir aufgefallen und wirklich dieses echt wunderbare Artwork dazu ist einfach ein Traum. Und die Verpackung hat wieder diese Farbkombination von so einer goldenen, auch leicht erhabenen Schrift, wenn man so über die Verpackung rüber fühlt, also fühlt sich sehr wertig an. Und dieses Mal aber nicht wie bei Unter Mordverdacht in so einem schönen dunkelgrün, sondern in so einem dunkelblau-Ton. Und für mich, wenn man Unter Mordverdacht und Swindler so nebeneinander hält, das sieht aus, als wären das so zwei Komplimente, als würden die irgendwie zusammengehören. Weil dieses Gold, was aus diesem tiefen, satten Blau hervorsticht, das ist einfach so harmonisch und so edel und warm irgendwie. Also ich finde, das ist eine super schöne Farbwahl alleine schon, ne? Vom restlichen Artwork, von den Zeichnungen mal ganz zu schweigen. Und es hat wieder diesen Effekt, ne? Max, du kennst das, du kennst unser Wohnzimmer. Wenn man am einen Ende des Raums sitzt und man guckt einmal in Richtung Spieleregal, dieser goldene Schriftzug, der leuchtet, also der reflektiert jedes kleinste bisschen Licht und schreit einen dann damit an, hier, spiel mich. Und wir hatten genau tatsächlich diese Situation auch schon einmal zu Hause. Wir saßen da, guckten so, was machen wir denn heute? Gucken wir einmal nach links. Dann schreit quasi dieses Spiel rüber. Da haben wir uns gesagt, ah ja, komm, hier ist Swindler. Wenn du es so dringend brauchst, dann spielen wir dich jetzt.
Ja, das stimmt. Das ist sehr präsent im Regal. Das ist schon wahr.
Ja, aber halt durch diese Farbkombination eben auch super dekorativ. Also das sieht einfach hübsch aus. Macht sich in der ersten Reihe in jedem Spieleregal gut, würde ich sagen. Aber ansonsten habe ich deiner Liste auch gar nicht mehr groß was hinzuzufügen, Max, beim Look and Feel. Da können wir meinetwegen direkt zu den Tops und Flops gehen. Ich glaube, jetzt wird's interessant, Max. Ich habe schon mal meine Boxhandschuhe angezogen und läute schon mal die Glocke.
Ja, du, ich kenne mich schon mal für die Siegerehrung. Ja, dabei wird es jetzt wirklich interessant und schon mal vorab der Aufruf an euch alle da draußen. Ich möchte von euch gerne mal in den Kommentaren zur Folge, in WhatsApp-Nachrichten, in E-Mails, da würde ich jetzt gerne euer Feedback zu hören zu diesem Spiel, falls ihr es schon selber gespielt habt natürlich.
Wo du es gerade ansprichst, nochmal vielleicht auch von mir ein kleiner Hinweis. Falls ihr uns über Spotify hört, da gibt es jetzt seit einiger Zeit auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Community. Und ich glaube aber, dass die zumindest in unserem System erstmal nur bei Spotify ausgespielt werden. Also, falls ihr uns auf Spotify hört, dann nutzt doch gerne direkt in Spotify die Antwortfunktion. Müsstet ihr sehen können, sobald ihr auf die Folgendetailseite geht. Und dann werde ich dann mal jetzt hier passend zu der Folge die Frage stellen. Push your luck, yay or nay? Weil ich denke, darauf will Max hinaus.
Dann darauf will ich im Endeffekt hinaus, genau. Ich fange einfach mal mit den Flops an, einfach damit ich mich steigern kann. Ne? Ich habe es schon am Anfang ein bisschen angeteasert. Meiner Meinung nach wurde da beim Entwickeln des Spiels entweder war die Balancing-Abteilung hart unterbezahlt oder gar nicht vorhanden. Also das Balancing ist meiner Meinung nach non-existent in diesem Spiel. Weil du hast von diesen Meisterdieb-Fähigkeiten, hast du Fähigkeiten, mit denen kannst du dir die Haare kämmen und hast du Fähigkeiten, die gefühlt das Spiel entscheiden. Du hast so eine Meisterfähigkeit, die dir am Anfang deiner Runde einfach gratis immer einen Komplizen gibt. Immer. Mhm. Das ist halt nicht zu vergleichen mit, ja, wenn du einen Hela-Auftrag abschließt, kriegst du einen Siegpunkt mehr. Da kann ich mir halt nichts von kaufen.
Ja, der Komplize ist meiner Meinung nach auch die stärkste Meisterdieb-Fähigkeit in dem ganzen Spiel.
Genau, oder das, was wir halt auch angeteasert hatten mit dem, du kannst Aufträge erfüllen, die du nicht reserviert hast. Cool, ich kann also jetzt Aufträge ohne Risiko erfüllen. Geil. Ach ja, warte. Ne? Ich kann einen Siegpunkt mehr kriegen, wenn ich Hela-Ware verkaufe.
Also jetzt musst du mir das aber gerade mal erklären. Ich finde nämlich das mit dem Aufträge erfüllen, die ich nicht reserviert habe, das finde ich ist eine ziemlich mächtige Fähigkeit.
Ja, das meinte ich auch gerade. Dass so. Die halt auch wieder super stark ist, aber in keinem Vergleich zu dieser beknackten Fähigkeit steht mit, ich kriege einen Siegpunkt mehr, wenn ich diese Hela-Plättchen erledige.
Ja, okay, gut, da hast du recht.
Das ist halt wirklich so, ja, ich habe einen Ferrari und da drüben steht ein Fahrrad.
Oder auch der ganz, also ich glaube, unser All-Time-Low bei den Meisterdieb-Fähigkeiten war dieses Ding, dass du zum Start deiner Runde, glaube ich, von dem Spieler mit den meisten Siegpunkten irgendwie ein Beuteplättchen klauen konntest. Gab es da nicht was?
Ja, das ist die. Die würde ich aber tatsächlich gar nicht als All-Time-Low benutzen. Die waren nur bei uns, glaube ich, All-Time-Low, weil wir darauf gespielt haben, das dann nicht auszulösen. Ich glaube, dass die gar nicht so low ist, wie das Ding, mit dem ich kriege einen Siegpunkt mehr. Also das ist bei mir das unterste Ende der Kette.
Ja, nur du bist halt ziemlich arm dran, wenn du die Person bist, die ganz vorne steht, weil dann bringt dir deine Meisterdieb-Fähigkeit überhaupt nichts mehr.
Ja, aber wenn du die Person bist, die ganz vorne steht, Jascha, braucht dir deine Meisterdieb-Fähigkeit auch nichts bringen.
Ja doch, ich,
na, ich also finde dann schon. Bist du ja auf Platz 1.
Ja, aber du kannst ja, also solange du nicht bei diesen 49 Punkten angekommen bist, am Ende der Skala, kannst du deinen Vorsprung immer noch weiter ausbauen. Also das sehe ich zum Beispiel nicht.
Ja gut, ich verstehe deinen Standpunkt, ich sehe es aber immer noch dahingehend einfach ein bisschen anders, weil diese Fähigkeit, die halt Aufholmechanik ermöglicht, dieses beknackte Ding mit einem Siegpunkt mehr, ist meiner Meinung nach keine Aufholmechanik, sondern Schmuck am Nachthemd, nenne ich es jetzt mal freundlich. Um nicht zu sagen unnötig.
Okay.
Ne? Aber kannst ja gleich deine 2 Cent dazu noch sagen, wenn wir bei deinen Tops und Flops sind. Tendenziell muss man bei dem Spiel eine sehr hohe Frusttoleranz mitbringen, die bei mir zwar vorhanden ist, aber nicht in dem Maße. Das gebe ich auch offen zu. Also dieses Spiel ist auf Platz 2 bei mir kurz nach King Arthur. Also wir teasern so oft King Arthur an. Jascha, ich glaube, wir müssen demnächst wirklich eine King Arthur-Folge machen und ich habe jetzt schon keinen Bock darauf.
Ich find das so geil, wie deine Low-Bobs, die du da anführst, quasi bei mir genau an der anderen Stelle stehen. Ich finde ja King Arthur mega geil und Swindler finde ich auch, glaube ich, kann man schon vorwegnehmen, besser als du.
Ja, das würde ich auch fast behaupten.
Also da kommt man so richtig, kommt mal endlich ein bisschen Gegensatz hier rein. Kann ja nicht angehen.
Auf jeden Fall. Und was so mein letzter Flop ist, dass mir so ein bisschen eine wirkliche Aufholmechanik am Ende fehlt, die es nochmal spannend macht. Weil du hast wirklich bei Swindler, wenn wir haben es gerade schon gesagt, when all the planets align, dann kannst du auch mal in einer Runde eben 16 Punkte hinballern. Das geht schon. Aber das ist halt der Sechser im Lotto. Da musst du schon einiges Glück haben. Es muss passen. Die richtigen Aufträge müssen liegen. Du musst Glück haben. Aber es ist keine wirklich dedizierte Aufholmechanik, sondern es gibt wirklich nur, hockst du auf 2 Punkten und die anderen auf 23, kannst dir einen Kaffee kochen gehen. Das war zumindest so mein Eindruck aus den irgendwie 8 Partien, die wir gespielt haben, weil ich meistens so bei unter 10 Punkten rumgedümpelt bin, während ihr bei so um die 20 rumgedümpelt seid und ich mir gedacht habe, ja, ich geh jetzt mal Tee kochen, ne? Ja, das waren so meine Flops.
Okay, nachvollziehbar.
Ich mache mal direkt mit den Tops weiter, damit nicht jeder denkt, ich bin ein Arsch und finde das Spiel total kacke. Also, nein, ich finde das Spiel nicht total kacke, es kursiert nur sehr, sehr weit unten. Ich finde aber generell das Spielprinzip super witzig, das muss ich einfach so sagen. So dieses, wir sind alle Swindler, wir klauen uns da Kram zusammen, wir erfüllen mit dem geklauten Kram Aufträge. Wie man dieses geklaute Zeugs kriegt, über dieses in Beutel reingrabbeln und diese Beutelplättchen rausziehen, ich finde es cool gemacht. Das auf jeden Fall. Also die Mechanik an sich finde ich lustig, sie ist nur einfach nicht mein Fall. Also, ne, es ist nicht mein Spielstil, sage ich jetzt mal, den ich bevorzugt gerne spiele. Was ich auch gut finde, ist, es ist halt keine riesige Würfelorgie, ne, das muss man auch wieder so sagen. Es ist klein, kompakt, du brauchst nicht viel Spielmaterial, du brauchst keine 3 Kilometer Platz auf dem Tisch. Also es muss kein 2 Meter mal 1,80 Meter Tisch werden, sondern es kann auf einem normalen Küchentisch gespielt werden, was ja heutzutage auch schon wieder seltener wird, muss man ja sagen, ne?
Mhm.
Und ich kann einfach nur sagen, und ja, ich wiederhole mich da jetzt zum dritten Mal, aber ich finde das Character Design, die Artworks von Lisa Forsch einfach unglaublich geil. Ich find's toll. Ist mein absolutes Highlight an diesem Spiel.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und jetzt gebe ich das Wort an dich.
Okay.
Von der anderen Seite.
In der rechten Ecke. Jascha, okay. Ich fange auch mit den Flops an bei mir. Wie gesagt, bei den Meisterdieb-Fähigkeiten, da kann ich dir nur zustimmen. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass da überhaupt kein Balancing drin ist in dem gesamten Spiel. Aber ich finde, bei den Meisterdieb-Fähigkeiten kommt das wirklich mit am stärksten durch. Also da sind wirklich Sachen bei, wo ich mir denke, wow, ne, geschenkt. und dann eben die Geschichte mit einen gratis Komplizen in jeder Runde zu bekommen. Das ist schon, habe ich auch als überstark empfunden. Was ich überhaupt nicht teilen kann mit dir, zumindest wenn wir jetzt uns hier Swindler als konkretes Spiel anschauen, ist die Kritik an diesem Glückselement. Also ich kann generell, wenn man sich die gesamte Brettspielwelt anschauen, kann ich das natürlich nachvollziehen, dass man sagt, ich bin nicht so der Typ für so Glücksmechaniken. Aber ich finde, wenn du das bei Swindler kritisierst, das ist ein bisschen so, als würde man Texas Hold'em spielen und würde sagen, ich bin nicht so der empathische Typ und das Spiel kriegt deswegen Abzüge von mir, weil ich weil ich nicht so gut drin bin, Leute einzuschätzen. Ich finde, der Kern des Spiels ist das ja. Also diese reiche Säcke-Bestehlen-Mechanik, sage ich jetzt mal, das ist das Spiel Swindler. Und ich finde, wenn du dich selber als jemand einschätzt, der mit sowas nicht gut umgehen kann, dann ist die Prämisse für das Spiel einfach schon die falsche. Und deswegen wäre ich dagegen, das in die Bewertung des Spiels selbst zu nehmen. Weil das liegt meiner Meinung nach dann nicht am Spiel, sondern eben an den SpielerInnen.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ist ja aber bei uns ein Punkt, dass wir hier durchaus subjektiv bewerten und nicht objektiv. Und für mich ist es subjektiv, weil ich dieses Feature nicht mag, ist es für mich ein Negativpunkt. Für mich, der dieses Spiel für sich beurteilt.
Okay, also
das ist ein Punkt, den ich halt rausstellen will für auch unsere HörerInnen da draußen, die vielleicht von dieser Push-Your-Luck-Mechanik genauso wenig angetan sind wie ich. Na? Klar, es ist, wie du schon sagtest, ne, ist dasselbe, als würde man anfangen, keine Ahnung, Roulette zu spielen und sagen, ist ja voll scheiße, ich kann die Kugel hier nicht beeinflussen. Ne? Wenn das Spielkonzept es voraussetzt, dass das so ist, dann ist das so, ich muss das aber trotzdem nicht geil finden.
Ich überlege auch gerade, es wäre mir ein bisschen zu kompliziert, aber vielleicht wäre es wirklich eine Idee, irgendwie zwei Bewertungsskalen für Spiele zu haben. So einmal das Spiel an sich als das konkrete Ding und eben der subjektivere Teil, wie es auf unseren eigenen Spielertyp so wirkt. Aber andererseits hast du auch ganz recht, das haben wir bei anderen Spielen nicht gemacht, da brauchen wir jetzt auch nicht mit anfangen. Insofern bin ich gespannt auf deine Bewertung.
Wir können die Frage ja sonst mal nach außen geben an unsere HörerInnen. Wollt ihr, dass wir mal irgendwie anfangen, eine zweigeteilte Skala zu machen? Also einmal eine subjektive Bewertung, wie wir es finden, und einmal eine objektive Bewertung, wie wir es für die Allgemeinheit bewerten würden? Also schreibt es uns mal irgendwie in die Kommentare. Vielleicht kannst du noch eine zweite Frage bei Spotify reinknallen im Hintergrund. Mhm. Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Und wenn keine zweite Frage mit dem Thema auftaucht, schreibt uns eine Instagram-Nachricht, schreibt uns eine E-Mail. Wie ihr uns da findet, kommt nachher noch. Aber da würde uns eure Meinung einfach auch mal interessieren. Wollt ihr, dass wir das machen? Oder so wie wir es machen, ist gut. Macht mal weiter so, Jungs.
Na, es ist eine gute Idee. Da einfach mal die Frage an die Community. Wobei andererseits, weißt du, jetzt haben wir schon mal zwei unterschiedliche Meinungen und wir bewegen uns gleich darauf hin, das wieder irgendwie so zu harmonisieren, indem wir da zwei Skalen einführen. Also vielleicht ist es ja auch gerade ganz cool, dass wir mal eine Bewertung haben, die unterschiedlich ausfällt.
Ich kann hier auch gleich mal einen Flakon abbrechen und dann sehen wir, wer bei der nächsten Razzia rausfliegt, ja?
Kneipenschlägerei bei Douglas quasi. Nicht die Bierflasche, sondern...
Du meinst Winterschlussverkauf bei Douglas.
Wenn alle mit Balkons aufeinander losgehen. Sehr gut. Okay, richtig. Und der letzte Flop-Punkt, den hattest du auch schon genannt. Da sind wir wieder beim Thema Eintracht hier bei uns. Eben dieser Gummiband-Effekt, der da am Ende fehlt. Wenn ein Spieler oder eine Spielerin sich so weit vom Feld entfernt hat, dann gibt es keine Mechanik, die das mit einem gewissen Risiko verbindet. Ne? Also wir haben gerade gesagt, es gibt diese eine Meisterdieb-Fähigkeit, die halt von dem fortgeschrittensten Spieler oder der Spielerin dann eben da Plättchen klaut. Aber der Effekt davon ist echt mäßig. Und ich finde, es wäre wirklich cool, wenn man da ein stärkeres Risiko irgendwie hätte. Das würde nicht nur das Spiel für die anderen SpielerInnen auch ein bisschen interessanter, auch so im Endgame dann machen, sondern das würde auch für die Person, die jetzt in Führung gehen könnte, nochmal einen ganz anderen Thrill mit sich bringen, sage ich jetzt mal. Weil das gibt nochmal mehr taktische Tiefe. Man kann dann überlegen.
Ja, und du spürst halt die ganze Zeit einfach immer noch den feuchten Atem deiner Mitswindler im Nacken und sitzt nicht auf 36 Punkten und denkst dir, ja gut, ne? Also ich setze mich dann jetzt mal zur Ruhe, ne? Schönen Tag noch und danke.
Genau. Und auch metaphorisch wird das gut passen, ne? Also ich kenne mich jetzt nicht hier in der Unterwelt so gut aus. Aber ich kann mir jetzt nur so vorstellen, wenn du dich so heftig da absetzt als der Don in deiner Hood und da wirklich was zu melden hast, das zieht dann eben auch die Neider an und ist mit Sicherheit auch ein bisschen riskant.
Also, ja, da brauchst du dich ja nicht in der Unterwelt auskennen. Alles, Erfolg zieht Neider an, egal in welchem Lebensbereich. Das ist für Podcaster nicht anders als in der Unterwelt zum Beispiel auch. Na, also das ist ja überall in jedem Lebensbereich so.
Ach, deswegen mag ich erfolgreiche Podcasts nicht. Minderwertigkeitskomplexe.
Wir sind doch wohl ein erfolgreicher Podcast dank unseren HörerInnen da draußen.
Ja, das,
also zumindest für meine Verhältnisse, finde ich, sind wir schon ein sehr erfolgreicher.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, die harten Karten, nackten Zahlen mögen das anders sehen, aber die interessieren mich nicht. Mein Herz ist das Wichtige.
Och, unsere Zahlen sind doch gar nicht so schlecht.
Ja, das war jetzt vielleicht auch nur Spaß.
Vielleicht machen wir ja mal eine ultra-transparente Analytics-Folge, wo wir mal die Karten auf den Tisch legen.
Nee, niemals!
Aber, niemals. Nein, aber das wäre auch mein letzter Flop wirklich. Ich finde, das würde es für alle spannender machen, wenn man das Endgame noch ein bisschen aufpeppen würde mit mehr Risiko. Und ich meine nicht das Brettspielrisiko. Wäre aber auch mal geil.
Auch gut.
So, noch
ein
so ein
Spiel
kleines,
im Spiel.
Genau, so ein kleines Minigame nebenbei, dass du hier deine Stadtteile von London so im Risikostyle mit Schlägertruppen verteidigen musst.
Oh, und dann heißt das Ding nicht Gangs of New York, sondern Gangs of London.
Oder Assassin's Creed Syndicate. Da läuft es nämlich wirklich so ab.
Toll, jetzt haben wir wirklich von irgendwem Copyright Claims so eine Kacke.
Ich habe ja jetzt, also wenn, habe ich Werbung gemacht. Also, ne, Ubisoft, wenn ihr zuhört, her mit der Kohle. Okay, meine Tops
stehen noch Sponsors.
Aus. bei den Tops wirklich bei mir an allererster Stelle, weil das ist einfach das Alleinstellungsmerkmal, das Bestehlen der reichen Säcke. Ich finde dieses simple ein Plättchen nach dem anderen rausziehen und immer diesen kleinen Nervenkitzel dabei zu haben, ich finde, jedes Mal, wenn diese Phase anfängt, ist es ein kleines Event. Also ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind an Heiligabend, wenn ich diesen Sack da nehme und gucke, was da wohl dieses Mal für mich drinstecken mag. Ja, ist einfach so ein besonderes Gefühl. Vielleicht liegt das an mir, aber ich stehe da total drauf. Ich finde, das ist super kreativ umgesetzt, macht mega Spaß. Mein zweiter Top, das ist die Transparenz, die wir auch schon angesprochen haben, ne? Du hattest ja zu Recht schon angemerkt, dass die Komplizen die einzige Möglichkeit sind, wo man richtig intervenieren kann bei dem, was die anderen Swindler so treiben. Und na klar, wir brauchen nicht drüber reden, die reichen Säcke zu bestehlen, ist eine Glückssache. Aber diese Transparenz, die dadurch entsteht, dass alle Beuteplättchen immer sichtbar sind, also auch was beim Hehler ist, wenn da schon was abgegeben wurde, ein Flakon oder eine Schatulle oder sowas, das ist immer da sichtbar, auch immer in der Farbe. Und ich kann dann anhand meines Schlüssels, den ich da habe, immer genau erkennen, wie hoch sind jetzt meine Chancen, wenn ich aus diesem oder jenem Sack was klaue. Was sollte ich versuchen, um die Person, die als nächstes dran ist, daran zu hindern, dieses oder jenes zu tun? Also, wenn ich da richtig mich rein vertiefen will und aufgeweckt bin, sozusagen, und das alles auf dem Schirm behalte, was um mich rum passiert, dann habe ich echt die Möglichkeit, auch auf diesem Wege Leuten die Tür zu vermiesen. Oder ich stelle mich doof an und erlaube es der Konkurrenz, da die richtigen Beuteplättchen dann immer noch zu ziehen. Na, also da steckt mehr Tiefe drin, als es den Anschein hat, finde ich zuerst.
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Also die taktische Tiefe mit dem Zählen, das habe ich ja nicht umsonst mit unseren Skat-spielenden HörerInnen angemerkt.
Ja, ganz genau. Also ist zwar immer noch keine direkte Interaktion in dem Fall, aber ja, so auf der Planungsschiene dann doch schon irgendwie. Die Komplizen, über die wir nicht weiter sprechen wollen, deren Fähigkeiten wir zumindest nicht verraten wollen, die sind mein dritter Top, weil die absolut, absolut cool sind, überraschend am Anfang und halt einfach Effekte haben, die einen zum Lachen oder zum Weinen bringen können, je nachdem, ob man gerade betroffen ist oder nicht. Und wir hatten ganz oft ja auch beim Spielen so Situationen, dass man selber als Opfer so einer Komplizenaktion einfach nur noch lachen musste, weil das einfach der Wahnsinn war, was da gerade passiert ist. Also die ganze Erfolgsschleife, die man hat, wird auf einmal zunichte gemacht durch irgendeine dumme Intervention von nebenan. Und ich fand das einfach nur super.
Wundervoll fand ich vor allen Dingen, wenn sich dann wirklich mehrere Spielende am Tisch zusammengetan haben, um einem wirklich die Suppe so richtig schön zu versalzen.
Vorzugsweise natürlich die Person, die ganz vorne ist, gerade mit den Siegpunkten.
Ja, natürlich.
Max, du kennst mich, ich muss überziehen, wenn es um die Tops und Flops geht. Wir wollen ja immer nur drei, aber ich habe noch zwei Mini-Tops, die so klein sind, dass sie eigentlich hier nicht so vollwertig reingehören. Aber ich will's trotzdem einmal anmerken.
Dann sei es dir verziehen, dass du dich wieder mal nicht an unsere selbstgemachten Regeln hältst. Das ist in Ordnung.
Sehr schön.
Wir kennen es ja nicht anders.
Und zwar habe ich gesehen, in der Anleitung ist direkt auf Seite 1 ein Ersatzbestellservice sehr schön transparent untergebracht. Was irgendwie, finde ich, sofort Vertrauen schafft und einfach super nett und komfortabel ist, dass es auch so präsent ist. Ne? Kannst einfach anrufen, wenn irgendwas fehlt und ja, hast dann den direkten Draht dahin und das finde ich ist Customer Management done right, könnte man sagen.
Muss man aber tatsächlich auch an der Stelle einhaken, ist tatsächlich seit Jahren ein Pegasus-Standard-Service.
Ach echt?
Also das ganz klar, jedes Pegasus-Spiel, was du zu Hause hast, hat diese Ersatzteil-Service-Funktion. Wenn du irgendwas verbaselst oder irgendwas verbummelst, dann kannst du dich da direkt melden. Haben okay. Mittlerweile auch mehrere Spielehersteller tatsächlich, so als kleinen Pluspunkt.
Dann ist das wahrscheinlich eher ein Vertriebstop an der Stelle. Finde ich auf jeden Fall cool. Und ganz, ganz am Anfang hattest du schon einmal über diesen Diversity-Aspekt geredet. Ne? Einfach, wenn man jetzt gerne das Straßenkind spielen will oder den Kloppo, dann kann man da einfach die Karte kurz umdrehen und hat dann das passende Geschlecht, für das man sich da entscheiden möchte. Ich finde, das ist halt so wunderbar unkompliziert gemacht. Da sieht jetzt auch kein Artwork irgendwie so hurschti-wurschti hinterher geschmissen aus, sondern das sind halt gleichwertige, tolle Artworks, sieht top aus und bringt halt die Diversität da rein, die man sich vielleicht bei anderen Spielen gerade so von früher gewünscht hätte. Ja, einfach nur schön.
Ja, kann man zusammenfassend so sagen.
Max, soll ich dann als erstes meine Bewertung mal abgeben?
Ja, mach mal. Du bist gerade so schön im Flow, da, da will ich dich nicht aufhalten.
Okay, also ich gebe Swindler tatsächlich 9 von 10 korrupten Kommissaren. Einfach, weil da für mich so viel Spaß mittlerweile drinsteckt. Also ich hatte noch keine Runde Swindler, die mir nicht riesig Spaß gemacht hätte. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich finde, es ist immer ein totales Erlebnis, das Spiel zu spielen. Vielleicht bin ich leicht zu beeindrucken, aber wie gesagt, ne, gerade das Ziehen aus den Säcken, das ist einfach, das kannte ich so aus anderen Brettspielen nicht. Deswegen da von mir eine sehr hohe Punktzahl. Ich habe jetzt Bock, dieses Spiel zu spielen, wo wir gerade drüber reden. Ich kann das quasi jederzeit auf den Tisch tun und freue mich damit.
Ja, ich sag dir auch gleich, ich werde mich auch weiterhin erbarmen, das mit euch zu spielen, auch wenn ich dann weiterhin leiden werde. Aber wenn es den 3 von 4 Leuten am Tisch Spaß macht, nämlich der Letzte, der sagt, nee, kein Bock.
Vielleicht musst du ja nur einmal gewinnen, Max, und dann bist du on fire.
Nee, das wird auch, das wird wahrscheinlich kurzweilig was daran ändern, wenn ich nicht so einen Arschtritt kriege wie die letzten 8 Male. Aber das wird glaube ich, wir werden einfach keine Freunde mit dem Spiel. Ich werde es tolerieren, dass es existiert und es beißt mich nicht, ich beiße es nicht und dann wird das auch eine schöne Koexistenz nebeneinander her.
Sehr schön.
Meine Bewertung, und ich sage gleich wieder mehr als eindeutig, es ist an der Stelle wirklich eine rein subjektive Bewertung, da mir das Push-Your-Luck-Feature nicht zusagt, kommt das Spiel bei mir nun auf eine Wertung von 4 von 10. Liegt aber wirklich hauptsächlich daran, dass dieses ganze Spielprinzip Push-Your-Luck und keine wirkliche Einflussmöglichkeit auf den eigenen Zug. Ne? Also klar, anderen Swindlern kann ich die Suppe versalzen, hilft mir aber auch nicht, wenn meine Suppe von Natur aus schon versalzen ist. Ne, also mir würden bei Swindler so ein paar Sachen fehlen, die meinen eigenen Zug beeinflussbarer machen, dass ich auch mit, keine Ahnung, hier kleiner Querverweis vielleicht für irgendwelche Add-on-Pakete, wo man dann vielleicht mehr Komplizen kriegt, die den eigenen Zug manipulieren können in irgendeiner Art und Weise. Aber mir ist das einfach zu viel Glück für zu wenig Glück, das ich im Spiel habe. Das ist einfach so. Die Pluspunkte sammelt das ganze Spiel einfach darüber, dass es abwechslungsreich, also dass es ein neues Spielkonzept ist, was so nicht, zumindest mir jetzt gerade so in dem genauen Detail, so wie es bei Swindler ist, nicht untergekommen ist bis jetzt. Es ist mal was Neues und es ist ein tolles Spieldesign an sich von der Optik her. Das holt bei mir halt so die Punkte rein. Der Rest ist eher so nicht mein persönlicher Fall. Aber wie gesagt, an euch da draußen ganz klar, es ist eine subjektive Bewertung für mich, der Push-Your-Luck-Spiele nicht gut leiden kann. wenn ihr Push-Your-Luck-Spiele leiden könnt, orientiert euch eher an der Bewertung, die Jascha gemacht hat. Wie gesagt, es ist rein subjektiv vom Push-Your-Luck-Hasser.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie provoziert, dass du das Gefühl hast, dich da rechtfertigen zu müssen oder sowas. Also ich kann deine Bewertung super gut nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht teile.
Nein, also du hast mich da nicht gezwungen oder mich genötigt, mich zu rechtfertigen. Ich mache es natürlich auch für unsere HörerInnen da draußen, dass die so ein bisschen nachvollziehen können, warum dieses Spiel bei mir eine doch verhältnismäßig gesehen schlechte Bewertung gekriegt hat. Weil ich bin, wenn ich jetzt so in meinem Kopf die Bewertungen der letzten Folgen durchgehe, ich glaube, bei 4 bin ich noch nie gewesen.
Nee, das stimmt. Das ist, glaube ich, bisher die niedrigste Bewertung von dir.
Genau, und deswegen wollte ich das einfach mal so kurz einmal erklären, woran es liegt und dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich bei Push Your Luck einfach keine hohe Frusttoleranz besitze.
Okay.
Das gebe ich offen zu. Da bin ich mir meiner Fehler durchaus bewusst.
Okay, aber dann haben wir jetzt immerhin endlich mal zwei unterschiedliche Meinungen hier zu einem Spiel. Wobei ich aber sagen muss, es ist mir noch nicht genug eskaliert, Max. Also wir sind noch jetzt hier zu gut geendet drauf.
Ich kann dich nächstes Mal auch anschreien, wenn du das möchtest. Wenn ihr da draußen das möchtet, mache ich das.
Max,
ich habe früher beruflich geschrien, ich kann das wieder.
Max, deine Mutter, ne, ist bestimmt eine sehr nette Person.
Ja, Fanta, Limo winken und so weiter.
Ja, sehr schön. Okay, dann wäre das jetzt mal hier auch unser erster kontroverser Fall gewesen, würde ich sagen.
Genau. Und um das, was ich gerade gesagt habe, nochmal kurz aufzugreifen, ein wichtiger Funfact. Wollt ihr mal aus einer Limo winken? Füllt die Badewanne nicht mit Fanta. Das ist teurer als eine Limo zu mieten. Nur mal so, rein rechnerisch. Auf Liter pro, ne, Wanne und so.
Kannst du dir vorstellen, dass ich gerade überlegen musste, um den Witz zu verstehen?
Ich hoffe, das geht allen anderen auch so und alle anderen finden ihn genauso lustig wie wir beide danach, weil wir beide haben einen sehr, sehr flachen Humor und ich hoffe, das teilen unsere HörerInnen da draußen.
Ah, ja, irgendwoher müssen ja die Views kommen. Sagt man Listens bei Podcasts? Nee, die Impressions. So.
Klicks. Es geht immer nur um die Klicks, Jascha.
Apropos Klicks, wo kann man uns denn klicken, Max?
Ja, klicken kann man uns bei allen gängigen Podcatchern, die ihr da draußen so finden könnt natürlich. Ne? Also die Folge hören, teilen, könnt ihr die über eure klassischen sozialen Medien. Und soziale Medien sind da auch schon wieder der richtige Punkt. Denn uns gibt es natürlich auch bei Instagram. Da laufen wir unter @boardgamebravery.podcast. Und da an der Stelle auch nochmal wieder großes Danke an euch da draußen für die Follows. Wir gehen mit großen Schritten auf die 300 Follower zu und das freut uns schon sehr, dass es 300 Menschen gibt, die sich unseren Instagram-Kanal reintun und auch so einige Menschen gibt, die sich unsere Folgen jede Woche beziehungsweise alle zwei Wochen hier bei uns anhören. Habt ihr noch Vorschläge, Sorgen, Nöte, Anträge, dann könnt ihr uns die aber auch per E-Mail mitteilen. Das geht an boardgamebravery@outlook.de, so wie es der gute Peter gemacht hat. Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback und allgemein über Feedback, egal ob konstruktiv oder nicht. Sind wir dankbar, freuen wir uns, weil wir so natürlich auch für euch versuchen können, die Experience zu optimieren und selber auch besser darin werden, was wir hier machen.
Ja, okay. Nee, ich kann mich nur anschließen. Also echt vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns schreiben, egal auf welchem Kanal. Und gerade auch im Hinblick auf das tolle Feedback, was wir jetzt gerade jüngst bekommen haben von Peter. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr schön, wie gut vernetzt doch die ganze Brettspielszene ist. Wie sehr sich da gegenseitig unterstützt wird. Ich meine, wir haben jetzt auch schon von anderen Podcasts so viel Tipps bekommen, hier und da mal ein Shoutout. Also ne, man merkt schon, die Szene hält irgendwie zusammen.
Ja, also ich bin da auch sehr, sehr angetan von. Fällt mir übrigens gerade ein, was ich noch gerade vergessen habe. Ihr könnt uns mittlerweile auch auf YouTube hören, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr auch unter unserem ganz normalen Kanalnamen Board Game Bravery. Da haben wir jetzt auch vor kurzem einen Account und da laden wir jede Folge, die wir hier aufnehmen und auch bei den Podcatchern hochladen, die landet auch bei YouTube. Also wenn ihr einen Kumpel, Kumpeline habt, die keine Podcatcher nutzt, aber Podcasts auf YouTube hört, dann könnt ihr jetzt auch endlich diese Kumpeline oder diesen Kumpel zu den Party-Miepeln der Boardgame Bravery hinzufügen.
Rein in den Kaninchenbau.
So ist es. Down, 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 down the rabbit hole.
Ey, jetzt hast du ja doch noch gesungen.
Ja, ne? Und es war nicht mal Last Christmas. Ich bin stolz auf mich.
Und ich konnte längst nicht so suggestiv sein, wie ich sein wollte. Ich hab bestimmt auch ein paar Steilvorlagen verpasst.
Höchstwahrscheinlich ja.
Mist.
Okay. Wir gucken einfach, wir timen das richtig gut und die Leute nicht mehr damit rechnen, dann werden sie nochmal gebrämt.
Vielleicht lasse ich ja hier was, obwohl dann kriegen wir wirklich Copyright-Probleme, wenn ich hier jetzt was einspiele zwischendurch.
Wir singen den Scheiß einfach selber. Das können wir genauso gut wie die beiden Flitzpiepen.
Jetzt hast du
die
Hardcore.
Nicht so oft im Kauf, wird vielleicht nicht so im Kaufhaus gespielt, so oft das, was wir hier fabrizieren, wie Last Christmas oder All I Want for Christmas oder so, aber wir kriegen das schon hin.
Da würde sagen, jetzt hast du die Wham-Community hier, die uns so fleißig hört, total vergrault. Hast du eigentlich mitbekommen, dass du als Angestellte oder Angestellter im Geschäft ein Recht auf Auszeit von Weihnachtsmusik hast?
Nein, aber das ist, wenn ich so an die Weihnachtsmusik in meinem Kaufhaus um die Ecke denke, ist das auch gut. Weil ich könnte mir vorstellen, dass in diversen Einrichtungen, die für Verhöre genutzt werden, Dauerschleife eins von den Liedern läuft.
Ja.
Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine von der Genfer Konvention nicht gestattete Verhörtechnik ist. So 3 Wochen am Stück musst du dir Last Christmas anhören, bis die Ohren bluten.
Ich stelle mir das echt schlimm vor. Nee, ist kein Witz, habe ich schon vor ein paar Jahren, gab es dazu sogar mal ein Gerichtsurteil. Und ich glaube, im Zuge dieses Urteils ist auch ein Gutachten erstellt worden, was eben attestiert, dass du, dass das dein Stresslevel erhöht, wenn du monotone Musik hörst, also regelmäßig die gleiche Musik, dass das ja sozusagen auch Aggressionen hervorruft.
Das kann ich voll und ganz verstehen. Und um so vieles mehr kann ich die Menschen verstehen, die an Weihnachten in den Kaufhäusern stehen müssen. Also auf der Seite vom Tresen, die da arbeiten müssen.
Ja, also wenn ihr da draußen zu diesen glücklichen Leuten gehört, wo das einfach Teil des Jobs ist, dann, ja, wir sind im Geiste bei euch und leiden mit.
Fühlt euch gedrückt. Ich hoffe, dass dieses Jahr Wham und Mariah Carey keine Tobsuchtsanfälle bei euch auslösen werden. Wir drücken euch die Daumen. Ja. Vielleicht dann eher so Frank Sinatra oder sowas mit White Christmas.
Ja, oder Slayer halt.
Das wird, glaube ich, seltener in Kaufhäusern gespielt, weil es nicht ganz so gesellschaftsverträglich ist, wie du meinen möchtest.
Schade. Ja gut, aber ist doch schön. Wir enden mit Liebe. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Wir enden mit Liebe und wir geben noch ein bisschen Liebe in Richtung unseres Instagram-Kanals. Denkt dran, jeden Dienstag gibt es den Trivia Tuesday. Da könnt ihr coole Trivia-Facts über Brettspiele mit Brettspielen von uns erfahren, in Quizform. Also ihr könnt erst raten und eine Woche später knapp gibt es die Auflösung.
Mhm. Soll sehr informativ und spannend sein.
Genau, immer klicken, wir recherchieren viele tolle Fakten für euch. In diesem Sinne würde ich sagen, ist die Folge auch lang genug. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.
Und schon mal einen schönen ersten Advent, können wir, glaube ich, schon sagen.
Stimmt, du hast recht, der ist ja auch schon bald. Meine Fresse, wie die Zeit rennt. Ja, dann zündet schön das erste Kerzlein an und genießt die Vorweihnachtszeit. Wir hören uns, oder ihr hört uns vielmehr.
Genau, macht's gut bis dahin.